stoßen an auf dein bestes Wohl. Zum Glück gibt's heute kein Glykol.
Ja, deine Freunde wollen einen Podcast machen. Wenn du das willst, dann mache ich da mit. Und ich so.
Ich sage halt immer, ich habe nur Hauptklon, ich kann auch nicht dafür.
Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, der Wein, ne? Der hat irgendwie... Gib dir mal Mühe.
Sein Glas ist ja fast leer.
Vero!
Ah, brauche und Vero.
Geil.
Aber heute sind genügend Leute dran, die mich dran erinnern werden.
Ja, stimmt. Aber heute. Prost. Jetzt trink man nur a Flascherl Wein und
holen ihn ja
hoch. Es muss ja nicht das Letzte sein. Holen ja hoch.
Knuddeln und sechs, Zerquetschen knuddeln, dann zwölf, Zerquetschen knisch, Zerquetschen knuddeln.
Bist du betrunken oder hast du oder hast du es in Deutsch übersetzt?
Es ist wieder soweit. Wein, Geselligkeit und Gesang stehen auf dem Programm. Oh, es reimt sich sogar. Mit wunderbaren Gästen. Ja, richtig. Gästen. Ihr hört richtig. Es ist ein Plural. Denn zum ersten Mal bei In Vino, Wer, Wie, Was sind es Dero zwei.
Zwei?
Zwei.
Zwei.
Zwei. Und beide waren schon mal zu Gast bei uns.
Beide?
Ja, beide. Hm. Ja. Und bei so viel Gäste-Power. Und dass wir jetzt auch nicht, wir zwei wieder so alleine da sitzen, oder wir drei besser gesagt, ist es jetzt plötzlich auch noch so, dass wir immer mehr in den Genuss kommen, Publikum zu haben.
Ja!
Hallo Publikum!
Yeah! Dietmar, Dietmar, das ist das beste Publikum seit der Folge mit Jörg Meier.
Aber damit ich auch nicht alleine, ich möchte auch mal noch ein paar Menschen hier einführen, damit ich nicht alleine hier so sitze und das machen darf, sitzen natürlich meine liebsten Trauben an meiner Seite. Keine Rosinen auf den Ohren, aber dafür ganz große Kopfhörer. Unsere Weinprinzessin und seit Folge 17 auch von unserem Gast zur Quarkfee umbenannt. Seitdem wird er diesen Titel auch nicht mehr los. Unser Mann am Ton, das Fallball der Weinbeurteilung. Die Quarkfee, unsere Weinprinzessin Sebastian Klein.
Hallo, ich grüße euch. Hier vom Katzentisch, hallo.
Und natürlich, ohne ihn kann ich nicht, will ich nicht und weiche auch sehr zu seinem Leidwesen nicht von seiner Seite. Ja. Der Mann mit dem großen Fachwissen, ja. Nach intensivem Nachdenken, kann er Weiß von Rot unterscheiden. Der Reimfuchs, der Goethe der Neuzeit, der Mann, dessen Zunge den Boden des Weinglases vom Weinstein befreien kann. Als Gott ihn schuf, grinste Gott und dachte, keine Ahnung, was passiert, aber lustig wird es bestimmt. Herzlich willkommen, Thomas Mühlnicke.
Dietmar, so nett warst du ja noch nie zu mir.
Ja, ich weiß.
Und du weißt ja, meine nette Vorstellung hast du schon während deines Junggesellenabschieds bekommen. Insofern habe ich das für dich so jetzt nicht vorbereitet, aber ich kann es auch halbwegs spontan.
Ja.
Der einzig wahre Dietmar Horsitschka.
Ah. Oh. Irgendwie ist das komisch, wenn wir so lieb miteinander sind.
Ich hab noch einen, zu dem wir auch lieb sind. Hier sitzt nämlich heute einer mit im Publikum, der mit zur In Vino Wer, Wie, Was Familie gehört. Seit Januar, Februar 2023. Der wunderbare Gastgeber von Fiete Gastro und dem Deutsche Bahn Podcast, was er damals bei uns quasi weltexklusiv schon rausgehauen hat, obwohl es noch gar nicht offiziell war. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute auch bei uns bist, Sebastian E. Merget.
Aber jetzt geht ja um unsere beiden Gäste.
Jetzt geht es um unsere beiden Gäste. Ich habe von unserem fränkischen Gast einen Satz gelernt, als er bei uns war in Folge 17. Der ist mir nie wieder aus dem Ohr gegangen. Es war der fränkische Satz mit 7 Buchstaben.
Ja.
I-O-A-U.
Falsch.
I-O-A-E-U.
I-O-A-E-U.
Ja, so. Das ist der fränkische Satz mit 7 Buchstaben.
Richtig. Was das heißt, klären wir nachher nochmal auf.
Wer von euch erinnert sich? Die haben doch alle den Podcast gehört, ganz sicher. Wer von euch erinnert sich, was I-O-A-E-U heißt?
Nicht, ich habe ein Ü-Ei.
Ja. Stefan, was heißt es?
Ich habe ein Ei übrig.
Ah.
Ähnlich.
So sagt man das in Franken.
Ich habe ein Ü-Ei, ist aber auch nicht schlecht.
Ja, oder? Finde ich gut. Ja,
also mein toller Satz.
Ja. Top. Welchen meinst du jetzt? Mein oder dein?
Na, deine natürlich.
Ja, natürlich. Ja.
Du, ich feiere doch nicht meinen eigenen Satz.
Aber da er sich jetzt schon ins Mikro meldet, eine ganz kurze Vorstellung, damit wir auch alle wissen, wer hier eigentlich anwesend ist. Unser Gast aus Folge 17. Sein Markenzeichen, Stirnband, immer noch, Kinnbart, Rockershirt, Ohrring, schwarze Brille, unverändert. In 2 Worten ausgedrückt, Punkrock. Obwohl er gelernter Metzger ist und in den sogenannten Wilden am Kochherd zählt, fühlt man sich in seiner Nähe immer wie in Meister Petz' warmherziger Bärenhöhle. Sympathisch, fröhlich, offen und dennoch mit einem gehörigen Hauch von wilder und provokanter Würze am Herd. Ein Born-to-be-Wild-Kochrebell. Und unser nächster Gast aus Folge 7. Sie ist bodenständig, eine Strahlfrau, Hotelfachfrau, von der Schulpilotin zur Berufstrinkerin mit 19 von einer kleinen Pflanze aus dem Münsterland zu einem großen Gewächs herangewachsen. Sommeliere und Chefsommeliere, Weltenbummlerin nach wie vor, ohne Wikipedia-Eintrag, bemerkenswert. Sie nimmt dem Gast die Angst vor dem Wein. Ihr Credo, Wein braucht kein Fachvokabular, das kommt auch unserem Thomas hier sehr entgegen, sondern er muss sich einfach nur schmecken. Heute hier, live und in Farbe, aus den heiligen Hallen der Paul-Rosen-Straße 29, aus ihrem Weinladen, St. Pauli, unsere Gastgeberin des heutigen Abends. Herzlich willkommen, Stefanie Döring und der Punkrocker unter den Köchen, Stefan Marquardt.
Wow.
Wow. So, dann sind wir fertig, ne?
Jo, das war's.
Schön, dass ihr da wart.
Stefan, du hast uns das alles eingebrockt. Wir hatten diesen legendären Bacchusabend mit dir. Wir wollten am Ende Tische heben. Da stand aber leider mein Rechner und mein Bildschirm und alles drauf. Ich konnte den Tisch nicht heben. Er war auch viel zu schwer für mich. Und dann haben wir vereinbart, wir machen das nochmal. Wir heben nochmal Tische. Wir singen gemeinsam Weinfestlieder. Und du sagtest, aber das machen wir nur bei Steff im Weinladen. Der größten Trinkerhöhle Deutschlands.
Entschuldigung, Steffi. Du, ich kann eigentlich überhaupt nichts dafür, weil die zwei haben mich total abgefüllt. Ich kann mich an viele Dinge wirklich nicht mehr erinnern, obwohl ich eigentlich trinkfest bin.
Stefan hat mich angerufen und er meinte so, ja, deine Freunde wollen einen Podcast machen. Wenn du das willst, dann mache ich da mit. Und ich so... Und hat sich das so ein bisschen aufgeklärt. Aber ja, er hat seine Erinnerung zurück. Ja.
Ich habe zu Steffi gesagt, sag mal, das sind doch Freunde von dir. Sagt er, ich kenne die gar nicht, war bei denen mal im Podcast. Da sage ich, das sind doch deine Freunde, die wollen bei dir die Party steigen lassen.
Ja. Ich meine.
Also ich glaube, es wird sich heute noch einiges aufklären.
Steffi ist ja mittlerweile auch bei Partys von ASK, die wir in Berlin organisieren, der offizielle Weinpartner und steht dann da mit ihrem Weinladen St. Pauli-Schild, was sehr lustig ist, weil da steht ein Weinladen St. Pauli, so wie es halt aussieht. Und dann kommt da der Bundeskanzler vorbei und guckt erstmal ganz interessiert und kauft dann noch einen Wein bei der Frau Döring. Insofern, sie ist ganz offiziell auch wirklich unsere Freundin.
Ich muss auch sagen, ich habe euch auch echt lieben gelernt. Also das war Hardcore-Corona, jeder war zu Hause und ich war... in der 7. Folge und ich war total betrunken. Ich habe mir danach irgendwie so Lieder angemacht und das war, Shannon Blanc war das Thema. Ja. Und ich habe, glaube ich, 2 Flaschen alleine zu Hause getrunken und dann noch getanzt. Und das war einfach so der Podcast, wo ich wirklich am betrunkensten war.
YouTube haben wir leider später eingeführt.
Und in Berlin bin ich auch so dankbar, dass wir da immer sein dürfen. Vielen Dank, Thomas. Und letztens kam aber jemand, so ein Berliner, so, ja, haben wir in Berlin keine Weinläden oder was? So, ja, frag
keine
den
besseren,
Thomas.
Keine besseren. Ganz einfach, keine besseren. So einfach. Unser heutiges Thema, wir trinken heute 4 Weine, das sollten wir relativ schnell starten, weil wir ja Weinfestlieder hier und da noch anstimmen wollen, zumindest eine kurze Strophe, Stefan. Wir haben
deshalb habe ich auch gesagt, oder was?
Hast du gesagt, ja. Okay. Deshalb haben wir gesagt, wir machen deutsche Weinanbauregionen. Steffi hat uns 4 rausgesucht. Wir machen heute Franken, wie sie es für dich gehört. Wir machen Rheinhessen, wir machen Mosel, wir machen die Pfalz. Und alle hier am Tisch, außer Steffi, wissen überhaupt nicht, was passiert. weil wir kennen die Weine selber nicht und Steffi ist die Einzige, die irgendwie halbwegs Ahnung hat. Steffi, womit fangen wir an?
Das Publikum auch nicht.
Niemand.
Aber das war jetzt eine Fangfrage. Wolltest du jetzt, dass ich sage, wir fangen jetzt, wir fangen jetzt an? Das ist ja
mit welcher Anbauregion fangen wir denn an? Lass uns doch einfach einsteigen.
Naja, das musst du mir sagen, mein Lieber. Du kriegst jetzt einen Wein im Glas und dann, du hast, das ist ja einfach gemacht. Also wir haben vier Regionen und auch für euch, liebes Publikum. Also ihr kriegt jetzt einen Wein ins Glas und dann sagt ihr einfach, ob das Franken, Pfalz, Rheinhessen oder die Mosel ist. Ganz einfach.
Das ist ja einfach.
Und wenn wir jetzt alle vier Weine in ein Glas kippen, haben wir einen gemischten Satz, oder? Ja.
Multikulti.
Also wir kriegen ja gerade die Weine eingeschenkt, sind alle verhüllt. Wir haben keine Ahnung, was für eine Flasche das ist, geschweige denn, was für ein Wein.
Aber bei Blindproben, also blind natürlich so unter Sommeliers und Stefan guckt jetzt ganz kritisch, unter den Köchen sind Sommeliers immer so nicht so die beliebteste Berufsgruppe, weil das sind immer die so ein bisschen nerven, die so ein bisschen sticheln, die auch so ein bisschen, ja, so das Wissen geparkt haben und so weiter. Und aber am Ende ist es so, Blindproben, klar, ihr müsst jetzt hier nicht sagen, welcher Jahrgang, welcher Winzer, welcher Weinberg, das ist überhaupt nicht gefragt. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie, schmeckt euch der Wein, wie ist das? Und blind zu probieren ist super interessant, super spannend und das regt so ein bisschen auch an. Deswegen einfach so gar nicht jetzt eine Challenge und ihr müsst jetzt wissen, unbedingt oder irgendjemand macht was falsch, sondern es ist einfach, hey, was denkt ihr, schmeckt ihr? Und genau, wir kommen gemeinsam zum Ziel.
Okay, ich bin sehr gespannt. Steffi, wie gehen wir vor?
Also, genau, wir gucken uns das Glas natürlich erstmal an. Erstmal, es halten alle das Glas richtig, ne?
Es ist sauber.
Sehr gut, fantastisch. genau, dann schaut man so ein bisschen, man schwenkt das Glas ein bisschen, guckt, ob sich Kohlensäurebläschen bilden, wie ist die Farbe, ja, so, wie verhält der Wein sich im Glas? Man guckt so von oben auch mal ein bisschen, schaut sich den Rand an, das Zentrum. Dann riecht man und klar, die Nase sagt schon ganz, ganz viel aus. Also erstmal ist es wie beim Menschen, kann ich den Wein riechen? Ja, also man sagt ja auch, ich kann den Typen, Frau, was auch immer riechen. Und beim Wein ist es auch so, dass der Geruch ganz, ganz entscheidend ist. Also was riecht
ihr? Hat der auch Hormone?
Ja, ich glaube, der löst sowas aus. Genau. Also was riecht man? Riecht man Frucht? Riecht man eher sowas Mineralisches? Riecht man Holznoten eventuell? Also
ich rieche was Schwefeliges. Meines Erachtens. Ich weiß nicht, ob das was vom Holz ist oder vom Schiefer in die Richtung gehen.
Ja.
Also bei uns sagt man, riecht nach Fensterkitt. aber die Jugend kennt es ja nicht mehr. Ne? Kennt ihr Fensterkitt? Ja?
Herbert sagt ja.
Die Jugend spricht.
Und ich glaube, die Sommeliers sagen da Petroleum dazu, ne?
Sehr gut, ja, genau. Das hat so ein bisschen was wie an einer Tankstelle, ne? Also so frisch gezapftes Diesel. Ja,
das mag ich.
Aber die Fenster an Tankstellen haben Fensterkette drin. Ja,
genau. Ja. Und bevor man es verkostet, gehört zu jedem guten Weinglas ein Trinkspruch. Mhm. Ich reime ja gerne für die Gäste. Ich hätte was vorbereitet.
Sag ja,
ich habe
Goethe der Neuzeit.
Also der erste wäre jetzt für Stefan. Dietmar, darf ich meinen Trinkspruch bringen?
Ja, bitte, ich bitte darum.
Also,
für die, die
so selten diesen Podcast hören, es ist in der Regel ein bisschen kinderreimmäßig. Ich kann nicht besser. Er ist mein allerliebster Franke, kann mehr als Curry, Pommes, Schranke. Ein Revoluzer, wild am Herd, der Neues, Unerdachtes lehrt. Punkrock. Der mit Bart und Tuch, der Mann, der seinesgleichen sucht. Er ist der Zweite nach dem Meile, der wiederkommen darf, weil Geile. Wie schön, dich diesmal live zu sehen, zusammen durch den Wein zu gehen, aus vier deutschen Weinregionen, Steffis große Stilikon. Lasst uns kosten, lasst uns schmecken. Ich proste zu, euch alten Säcken.
Das hast du schön gemacht, Million.
Sehr schön. Cheers. Prost, cheers.
Warum habe ich eigentlich nur den Probierschluck gekriegt?
Du inhalierst, das ist das Problem.
Frag die Gastgeberin.
Ich hatte wirklich weniger wie ihr, glaube ich.
Ernsthaft?
Ja. Steffi?
Nein, ich glaube, dass das der David schon richtig fair einschenkt. Aber
vielen Dank.
Genau, du hast gerade gesagt Mineralik und das ist halt super spannend. Ne? Man hat so hier diese krasse mineralischen Noten. Didi hat das gesagt, sorry, deine Mutter ist hier und wir waren gerade kurz draußen und sie hat immer die ganze Zeit Didi. Deswegen, ich kann nicht
sag
mehr.
Ruhig, sag ruhig, du darfst.
Ich werde den ganzen Abend Didi einfach dich nennen.
Okay, ich und, auch. Es gibt Menschen, die es dürfen, es gibt Menschen, die es nicht dürfen.
Und der Didi hat gesagt, ja, Mineralik, man riecht sowas Steiniges und das ist so total typisch dafür. Ich hoffe, das riecht ihr auch. Also man merkt so ein bisschen dieses Feuerstein, dieses super karge, ein bisschen salzige. Das ist so ein bisschen so ein Geruch oder so ein Geschmack wie an der Nordsee im November, Dezember, wenn so diese raue Wind in dein Gesicht peitscht und man hat so diese Salzigkeit, was sehr, sehr typisch ist für diese Region. Genau. Erstmal, genau, man tastet sich erst ein bisschen ran. Das ist ja so ein Puzzlespiel. Also wir haben ja viel gerochen, Mineralik ist hier, ein bisschen Frucht ist gefallen. Dann, was sagt ihr so, Rebsorte, ist es reinsortig, ist es eine Cuvée? Also, ist es eine Rebsorte in diesem Wein oder sind es mehrere? Was glaubt ihr?
Ich würde sagen, es ist eine Rebsorte.
Es ist eine Rebsorte, es ist ja. Eine Rebsorte. Ja. Genau, perfekt, super. Genau, dann...
Das ist ein Weißwein.
Er hat lange gebraucht. Ja. Bis dahin. Ich sagte es ja bereits in der Ankündigung.
Aber auf den Punkt.
Ich habe lange analysiert. Es ist ja eine Blindverkostung.
Genau. Und das ist dieses Rantasten, das ist so, dann guckt man natürlich Säure, wie ist der Säuregehalt, also wie merkt man die Säure, ist die sehr stark, ist die relativ schwach, ist die relativ präsent, merkt man die Säure, schmeckt man die Säure, ja, also ist auch nichts Negatives, ne, also viele Leute haben immer so ein bisschen Problem mit der Säure, weil sie denken so, das ist irgendwie Vitor im Bauch und so, aber gerade junge WinzerInnen in Deutschland haben dieses Säurespiel halt ganz gut integriert, also man merkt die Säure, die ist relativ präsent und das ist ja aber, so eine Art Rückgrat, ne?
Aber es ist eine angenehme Säure. Mhm. Also ich bin ja der sozusagen der Seismograf in Säurebedingungen ja. Bei meiner Kehle, weil das ja irgendwann ein
du in Säure, du in Säure, ich in Bitter. Das ist ergänzend. Ja, das ergänzt ja.
Und da muss ich sagen, also das tut mir gar nichts. Das ist sehr schön, angenehm. Auch ein bisschen frischer, so vom Geschmack. Lassen wir mal einfach die Hosen runter. Also, was sagen
oh, na, bitte nicht.
Okay, lass du die Hose runter.
Das war eine Vorlage, es tut mir leid.
Ja. Wo können wir da herkommen? Jetzt, bisher war ich gut, jetzt haue ich wieder voll in die Nesseln hinein. Ich würd sagen, wir sind hier an der Mosel.
Richtig, Didi. Oh.
Leider ist es ein Podcast, jetzt hat man nicht mal eine schöne Pose gesehen.
Beim nächsten hast du eine Drittelchance, das wird immer besser für dich heute. Ja. Sehr gut.
Ja, aber ich finde auch so, das sollte man auch erwarten. Also das habe ich jetzt auch erwartet bei 44 Podcast-Folgen. Die,
sollen wir schon ein bisschen saufen können.
Wo es um Wein geht und wir haben vier Weinregionen, die Mosel, die Pfalz, Rheinhessen und Franken, dass man da vielleicht die Mosel zum ersten, weil man trinkt sich ja etwas hoch, also man fängt ja leicht an. Wir fangen ja nicht mit dem schwersten Wein an, ja. Sondern wir fangen mit dem leichtesten Wein an. Also sehr gut, Didi, aber mal gucken, wie du dich später schlägst.
Die anderen drei macht Thomas.
Wenn es sein muss.
Oder Sebi. Sebi, was sagst du eigentlich dazu?
Ja, danke der Nachfrage. Grüße von hier hinten vom Katzentisch aus anderen Gründen. Als erstes mal möchte ich sagen, dass die Gläser hier so unfassbar sauber sind. Ich glaube, die wurden alle neu gekauft für diesen Podcast. Ansonsten sind hier nur Profis am Werk.
In was für Wein was bist du sonst so?
Nee, denk mal an mich. Er
trinkt sonst nur Bier.
Ich bin nur zu Hause.
In Köpenick.
Bin nur zu Hause, da kriegt die nie so schön sauber hin. Dann, wie verhält er sich im Glas? Er ist auf dem Boden und er riecht nach Zitrone und Knete. Und ja, er hat sehr viel Säure.
Knete ist der Kit.
Ja, da ist wieder der Kit. Da sehe ich wieder die Verbindung. Und ja, sehr viel Säure. Für mich ein bisschen zu viel Säure, glaube ich. Aber ich muss mich da noch reintrinken.
Hast du eintrinken oder Weintrinken gesagt?
Eintrinken. Ich muss mich eintrinken.
Ja. Sehr schön. Stefan, was sagst du?
Ja, also ich finde die Säure toll. Ich bin mit als Frankenkind und als Winzersohn natürlich mit Wein groß geworden, mit allen Höhen und Tiefen, Fässer putzen, im Weinberg arbeiten und so weiter und so fort. auch ein Grund, warum ich kein Winzer geworden bin. Ich fand es fürchterlich. Ganz schlimm. Egal. Dann war ich lang im Rheingau, habe da gearbeitet. Und der Wein erinnert mich schon ein bisschen an das Rheingau. Und da gibt es bekanntlicherweise viele, viele Rieslinge. Und also ich würde jetzt auf Riesling tippen.
Ja, sehr gut, Stefan. Ah. Fantastisch.
Das ist eine gute Ecke hier, oder?
Ich würde sagen, wir haben das Rätsel gelöst. Es ist ein Weißwein, der kommt von der Mosel und das ist ein Riesling. Riesling, ich hab mich heute vorbereitet, ausnahmsweise. 60% der Fläche an der Mosel ist Riesling. Mhm. Da war ein einfacher Tipp, Stefan.
Ich habe aber trotzdem Applaus gekriegt.
Nein, aber lecker. Schmeckt
aber ja. Du hast uns ja eben im Vorgespräch erzählt, dass du damals in deinem Restaurant fast nur Steillagenweine hattest. Was ja auch für die Mosel sehr, sehr typisch ist.
Ja, also ich meine, damals, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber was dann spannend war im Rheingau, als ich da im Grauen Haus gearbeitet habe, da hatten wir nur Rheingauer Riesling auf der Karte. Keinen anderen Wein, kein Rotwein, gar nichts, nur Rheingauer Riesling. Und das war eben spannend, weil wir haben natürlich auch alles gekocht da, von Schmorsoßen über egal was. Und was man da wirklich lernen kann, wie man Reduktionen für Soßen macht, dass sie dann zum Wein passt, das war natürlich hochspannend.
Was war eigentlich härter, deine Metzger- oder deine Kochausbildung?
Das war beides ein Träumchen.
Ja? Das klingt beides so hart.
Das war beides nicht hart, es war wirklich beides toll. Ich hatte wirklich einen großen Vorteil. Ich hatte immer tolle Chefs. Ich hatte wirklich nie irgendeinen Krakeler dabei oder einen Choleriker, sondern es waren immer wirklich ganz tolle Menschen, bei denen ich gelernt habe.
Wer nochmal deine ganze Biografie hören will, der muss unsere Folge 17 hören. Da sind wir das ja 3 Stunden lang bis zur Besinnungslosigkeit mit dir durchgegangen. Aber eine Sache haben wir damals wirklich vergessen, dass du ja was von Goethe hast.
Oh.
Du hast ja mal eine Italienreise gemacht. Das heißt auch italische Kulinarikreise, so habe ich mal gehört, heißt das bei dir. Und du warst in 12 verschiedenen Restaurants in Italien tätig, über 1,5-2 Jahre.
Also mit Goethe habe ich nicht zusammengearbeitet.
Aber das ist ja wie Goethe. Goethe war doch auch auf einer Italienreise. Hast du dich wie Goethe gefühlt?
Du weißt, ich bin da nicht so bewandert. Ich habe nur Hauptschule. Ich kenne mich da nicht so aus.
Die Leiden des jungen Marquardt.
Aber ich habe gehört, Goethe soll ein ganz cooler Typ gewesen sein.
Ja. Wie war es in Italien für dich?
Italien war natürlich total spannend, weil mein Auftrag war natürlich, Stefan, also um die Menschen hier nochmal abzuholen, es ging darum, ich habe in Schweizer Stuben damals gekündigt, weil mir das zu langweilig war, was da passiert ist. Ich war zwar die Nummer 1 in Deutschland, aber ich war natürlich bei tollen Leuten vorher, also sprich da im Grauen Haus, was ich gerade gesagt habe, oder beim Rottner in Nürnberg, die da auch gearbeitet haben. Und da haben wir wirklich richtig coole Sachen schon gekocht. Und dort war das mir einfach zu langweilig. Und der Chef des Hauses, Adalbert Schmidt, Gott hab ihn selig, also mein großer kulinarischer Ziehpapa, der hat gesagt, hier ist noch keiner gegangen, ich wäre der Erste. Und er sagt, da komm, wir setzen uns hin, wir trinken noch eine Flasche Wein. Aus einer Flasche war es, wie bei euch, ähnlich, wurden dann 5. Ja. Und dann sagt er hat einen Traum, ein kleines Restaurant, Cucina Casalinga, einfache italienische Hausfrauenküche, ob ich Lust hätte, Küchenchef zu machen, weil ich war alt genug, ich war 22. Und dann sagt der Kanten, ja klar habe ich da Bock drauf. Nach der 5. Flasche Wein habe ich auf viele Sachen Bock. Und dann sagt er, kannst du überhaupt italienisch kochen? Dann sage ich, logisch, alles. Ich habe keine Ahnung gehabt, null, wirklich nicht. Dann sagt er, Koffer packen, wir fahren sofort nach Italien. Und das haben wir dann auch wirklich gemacht und haben noch ein paar Flaschen Wein mitgenommen für die Fahrt. Und der Chauffeur hat uns dann nachts nach Italien gefahren. Und ich habe quasi die kulinarische Rundreise durch die Bücher von Adalbert Schmidt machen dürfen. Habe da alle Restaurants erleben dürfen. Ich war bei Angelo Gaia. Ich habe mit Romano Levi Grappa gebrannt. Also ich habe das wirklich alles miterleben dürfen. Und dann haben wir halt das Lavinia aufgemacht. Und ja, nach einem Jahr waren wir der beste Italiener Deutschlands.
Cool, oder?
Kommen wir mal zu den ernsten Sachen dieses Podcasts. Wir sind jetzt an der Mosel. Mhm. Wir wollen ja heute Weinfeste machen. Hast du auch ein Moselied, Stefan? Du hast ja alle Lieder im Kopf oder so halb im Kopf.
Also du stellst mich so hin, als ob ich hier der Obersänger wäre. Ich kann überhaupt nicht
so singen. Haben wir dich nach 3 Flaschen Wein damals verstanden.
Ja, da hast du mich völlig falsch verstanden. Und so weit bin ich noch lange nicht. Mosel, keine Ahnung.
Haben wir ein Mosellied?
Wir haben ein Mosellied.
Wir haben ein Mosellied.
Wir haben Mosellied.
Ich hätte notfalls dann auch noch Texte, aber ich kann es ja erstmal anspielen.
Wir spielen es erstmal
an.
Wir haben auch noch nicht so viel getrunken.
Genau. Welcher von den Weinen mir am besten schmeckt, wurde ich schon oft gefragt. Der den Mann zu zweit ganz allein mit
dem kommt doch noch was?
Darauf gesagt. Viele von den Weinen hab ich
kennst du das?
Noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Steffi?
Das Moselied?
Didi?
Bitte? Das heißt bestimmt das Moselied.
Nein. Ja. Ich hab's auch erst aus dem Netz erfahren.
Frage an das Publikum. Das kennt von euch jemand das Lied?
Nein. Wer von euch kennt ein Moselied? Nein. Ja,
aber super ist, dass alle irgendwie, die hier im Raum sind, so mit so einem Handbewegung. mit so einem Hand, irgendwie, wo so kommt das jetzt her?
Das kommt auch von der Evolution früher, ne? Als man in der Höhle war. Ja. Ja, und dann hat einer was angestimmt und dann wurde beim Lagerfeuer oder sofort, ne, hat man das Feuer angeschürt. Ja.
Und da wurde der Blaseball gefunden.
Ja, wir haben noch ein paar Lieder für heute Abend. Einiges auch möglicherweise zum Mitsingen. Bitte?
Ja, ZDF.
Vom ZDF, genau.
Also jetzt wissen alle, wie es heute weitergeht. Wer ja, das nicht abkann.
Wir haben ein paar Lieder vorbereitet für später.
Ja.
Aber es sind ja auch ein paar gesangstüchtige Menschen hier unten in der Runde, weiß ich.
Aber es ist ja so ganz typisch, ne? Am Anfang sind sie immer noch ganz schüchtern und ich glaube, irgendwann grölen sie hier alle mit. Also
genau.
Gib mal noch mal einen Wein und dann, genau. Ja.
Hast du hier manchmal so Karaoke-Abende?
Nee, das nicht, aber wir merken das bei Weinproben immer so. Ja, stellt euch eine Frage, sagt doch auch was und dann irgendwie am Anfang nein und danach zum 4. Wein können sie sich nicht mehr halten vor Fragen. Ja.
Steffi, hast du denn an der Mosel so Lieblingsweingüter, die du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
Ja, ich habe so eine Region beziehungsweise so ein Epizentrum an der Mosel, was ich total spannend finde. Und wenn man jetzt so die deutschen Weinanbauregionen sieht, es sind ja 13 insgesamt und die Mosel ist natürlich immer Nummer 1. Also unschlagbar, weil einfach wunderschön, wer schon mal an der Mosel war, das ist ja Sorry, irgendwie... Aber. Ne, man weint ja fast vor Glück, weil es einfach so wunderschön ist. Diese Mosel schlängelt sich durch diese Gebiete, man hat diese Steillagen, es ist einfach traumhaft so. Und natürlich hat man auch Weine und man darf das nicht vergessen, es sind die teuersten Weine der Welt und da können wir auch echt stolz drauf sein. What? So auf, ja, auf Auktion, Sotheby's, ne? Irgendwie Egon Müller mit dem Schatzhofberger. Ist irgendwie untouchable.
Und
so.
Ich der Pfeinsburg.
Und auch wenn man so ein bisschen so geschichtlich sieht, was ich super interessant finde, also vor dem Ersten Weltkrieg, wenn man so Adlon-Weinkarten sieht, da ist der Mosel, der Nilsteiner Wein einfach teurer als die Bordeaux und Burgunder und was auch immer. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Genau, und die Mosel halt, so wie das halt auch ist, man muss sich ja auch ein bisschen bewegen, man muss ein bisschen was tun und die Mosel hat sich halt auch lange ausgeruht auf dem, ja, wir sind ja die Mosel und da haben wir die Steillagen und diese ganz besonderen Regionen und bla bla bla. Und, aber es gibt so Regionen wie Rheinhessen, das Ahrtal, Rheingau, die einfach irgendwie jetzt gerade die Pfalz sowieso aufgeholt haben und deswegen ist die Mosel manchmal in einigen Teilen sehr bräsig, das sieht man. Auch so ein bisschen in der Gastronomie und in der Hotellerie. Also in der Mosel wohnen, da hat man teilweise noch Hotels, da werden die Rechnungen mit der Hand geschrieben von der Mutter, was sehr sympathisch ist, aber die Zimmer sind seit 1970 nicht renoviert worden. Also es ist halt teilweise echt schräg. Essen gehen an der Mosel muss man echt lange suchen. Also so Weintourismus haben die da noch nicht wirklich, weil sie einfach stehen geblieben sind. Es gibt aber...
Die haben auch nie auf.
Die haben nie auf, ja, stimmt. Ich finde es immer so schräg, weil man denkt immer so, die Mosel, das sind so tolle Weine und dann will man halt essen gehen oder gut schlafen. Oh. Und ja, ich träume immer so von, Stefan und ich haben das manchmal nach 3 Flaschen Wein, wo wir sagen, wir machen irgendwas, Weintourismus müssen wir irgendwie weiterbringen in Deutschland. Egal, aber es gibt an der Mosel in Winningen, das ist so Koblenz-Ecke, also die Mosel ist relativ lang, ne? Also eher so Koblenz-Höhe. Da gibt es Winningen und das ist so die haben nur steile Lagen und da ist so ein bisschen, man sagt unter den Winzern, das ist so das Silicon Valley von der Mosel, weil da hast du wirklich Leute, die was tun, die was machen, du hast da Wahnsinnsweingüter wie Julien Renard ist da, Matthias Knebel, der auch im VDP ist, hier Maxi Knebel in dem Fall, dann hat man die Knebelbrüder, also klar, man merkt auch so ein bisschen, der Genpool ist überschaubar da an der Mosel, ne, sind alle heißen Knebel irgendwie, sorry, aber das ist, aber nichtsdestotrotz gibt es da relativ viel.
Stefan Marquardt kollabiert.
Ja, und die machen da halt aus ihren Steillagen. Also in Winningen hat man auch gesagt, darf kein BWLer durch die Weinberge gehen, dem wird schwindelig, weil Arbeitszeit, dann Ertrag und was man eigentlich für den Wein nehmen müsste, ist einfach, ne, irgendwie macht keinen Sinn. Das ist ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe, was diese jungen WinzerInnen da irgendwie bringen. Und Winningen ist so Epizentrum und das ist sehr, sehr cool, wie die sich austauschen. Und hier haben wir einen Wein von Maxi Knebel, der ist junge, 26 Jahre alt, hat irgendwie 3 Hektar und wirklich nur Steillagen und das ist Uhlen, eine Steillage. Und ja, Maxi, einfach super Typ, der da halt mit den anderen auch mitspielt. So. Und die einfach da die Mosel zu einem neuen, zu einer neuen Ära bringen, glaube ich. Ja.
Super Wein.
Was kostet der, wenn ich fragen darf? Wenn man jetzt bei dir den käuflich erwerben möchte, was kostet eine Flasche?
Ja, ist schon nicht günstig. also 35.
Vor, 35? Ja. Oh, wow. 35 Euro die Flasche. Das
für,
ist
für die Arbeit?
Ja, ja, ja. Ja. Der, das ist ja das, was man, glaube ich, auch nach außen mal ein bisschen tragen muss, ist, dass wir sind ja alle sehr gewohnt, alles zu bekommen. Heutzutage, ne? Also heutzutage noch mehr. Man geht einfach ins Regal und zieht irgendwas raus und denkt sich, oh, jupp, 5,99 € müssen reichen. So, und aber was im genommen das für eine Arbeit ist, und gerade weil du ja von dieser Steillage so berichtest, und wenn man da wirklich Bilder gesehen hat, falls man noch nicht da gewesen ist, aber die Bilder sieht, dann, wenn man nicht irgendwie mal Bergsteiger gelernt hat, dann ist das schon nicht so einfach, da standhaft zu bleiben und dabei noch zu arbeiten.
Aber ich würde auch als BWLer gern mal durch so einen Weinberg gehen.
Ich vergiss es.
Das Thomas, das wird keine gute Zeit für dich.
Aber dann lasst uns doch was anderes da zusammen machen. Ich habe ja schon ein, zwei Folgen angedeutet, dass ich die Mosel ganz gerne mag. Mhm. Und ich möchte irgendwann diesen Rekord von Manuel Andrack schlagen. Der hat ja in der Harald-Schmidt-Show es mal gemacht, in einer ganzen Folge von Koblenz die Mosel hochzufahren und alle Weingüter anzutrinken. Anfangs hat er ganze Gläser getrunken, so wie Stefan gerade. Am Ende hat er noch so die Lippen befeuchtet und war wirklich sturzbesoffen. Und diese Sendung ist die beste Harald-Schmidt-Sendung aller Zeiten gewesen. Ich möchte das einmal im Leben nachmachen. Seid ihr dabei?
Ja.
Klar.
Auf jeden Fall. Ja.
Das geht ganz schnell bei dir.
Folge 3 mit euch beiden. kommst du auch mit, Dietmar?
Ja, ich bin dabei, natürlich.
Aber erst mit dem Fahrrad gefahren.
Ja.
Okay, wir nehmen uns einen kleinen Bus mit dem Fahrer.
Mit dem Fahrer?
Der ist auf dem Schiff gefahren. Der saß also auf dem Schiff, okay. Und der sah die einzelnen Lagen und sah die immer. Und dann hat er quasi sich die Lagen genommen und dann... Es war super. Also wir hatten ihn auch mal zu Gast bei uns. Er konnte sich nicht mehr erinnern. Also ich weiß auch nicht, warum.
Aber es ist verbürgt.
Es ist verbürgt, das ist so wahr. Ja.
Okay, genau. Sebastian Merget, wenn du jemals hier in diesem Podcast als Gast bist, also sei gewarnt, du wirst nichts mehr...
Er war schon bei uns.
Okay, okay.
Ab, ja.
Sebastian, ja.
0%.
Aber kann sich Sebastian dran erinnern an den...
Ja, weil er war der erste Gast, der kam und sagte, ich habe gerade Dry January.
Okay. Das ist sehr clever.
Und nicht nur das, wir hatten das gemeinsam, weil ich hatte den auch.
Ja, aber die, genau... Ja.
Ja.
Okay. Du hast aufs Berliner Kindle.
Wir beide mussten alles andere trinken und das Bier. Ja, es gab ja keinen Kindle. Es gab ja Peroni.
Ja, aber jetzt, seitdem.
Jetzt trinke ich sehr gerne Peroni.
0%.
Nee, richtig.
Also richtig.
aber Sebastian hat wirklich was Großes für uns geleistet. Er hat uns zum Port gebracht.
Ja.
Und wir werden in der nächsten Folge machen wir unsere Weihnachtsfolge mit Heiko und Nathalie. Und danach treffen wir uns mit Johannes King zum Port trinken auf Sylt. Nur wegen Sebastian E. Merget, weil er uns zum Port gebracht hat.
Ja.
Gut, und Thomas Bühner, der uns zu Johannes King gebracht hat, aber das hat uns zusammengebracht.
So ist alles eine Familie. Das Gute ist, dass wir jetzt dann irgendwie so ein kleines Vorwissen haben können bei Johannes King.
Ja.
Obwohl ich bezweifle, dass ja, wir dieses Wissen
ich
hab, so
ich war neulich bei ihm, habe mich schon mit ihm ein bisschen unterhalten. Nach 10 Minuten war ich so raus. Und ich war froh, dass er die ganze Zeit meine Frau angeguckt hat und ihr alles erzählt hat und ihr den Port geschenkt hat. Und ich einfach nur daneben stand und dachte, verdammte Axt, für diesen Podcast müssen wir uns sehr, sehr gut vorbereiten. Aber
weißt du, übrigens, weil du gerade deine Frau erwähnst, die sitzt ja jetzt ja auch hier.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal. Und das bedeutet, ersten Mal hört sie unseren Podcast. Ja.
Und zum ersten Mal kann ich keine Geschichten über sie erzählen, weil sie sagen könnte, ob sie stimmen.
Ich kann was übernehmen, ein bisschen was weiß ich doch auch.
Steff, also es ist so toll, dass wir hier bei dir im Laden sein dürfen. Ich habe ja schon häufiger mal Wein getrunken, aber noch nie hat mir jemand dabei zugehört. Das ist total nett, dass wir da sind. Hat sich eigentlich für deinen Laden in der oder nach der Pandemie irgendwas hier geändert zu dem, was du in den 7 Jahren vorher gemacht hast?
Ja, schon. Aber ich glaube, das ist gar nicht Pandemie geschuldet, sondern das ist so persönlich irgendwie geschuldet. Also Fabio Hebel ist ja nebenan und gegenüber. Und wir sind nächstes Jahr werden wir hier 10 Jahre sein. Und die ersten 4, 5 Jahre haben wir einfach echt so hier einfach nonstop abgerissen. So. Und wir merken auch, das tut uns nicht gut. So, ja. Also wir werden halt älter, auch irgendwie ein bisschen bewusster. Und wir reisen jetzt nur noch einmal im Monat ab, so, und nicht mehr jeden Freitag, Samstag. Und das hat sich so ein bisschen verändert. Und ansonsten, ja, es ist total schön, dass die Leute wieder reinkommen und irgendwie hier Spaß haben und trinken. Und ich meine, du warst letztens mit einem Freund, den ich auch kenne, wo ich nicht wusste, dass ihr euch kennt. Und ich dachte, okay, es macht Sinn, dass Thomas und Alex sich kennen. Also es ist total schön, diese Verbindungen und diese Leute hier zu haben. Und ich glaube, Wein bringt halt ganz viel zusammen. Also wir haben so viele Leute, die einfach hier kommen und trinken und Spaß haben. Also es ist nicht so, ja, es ist anders, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen verändert und wir haben jetzt hier auch ein Megateam, David, der hier auch heute uns den Wein ausschenkt übrigens, schmeißt den Laden und jede Persönlichkeit, die hier auch quasi ist, verändert natürlich den Weinladen etwas und das ist halt total besonders und super schön. Deswegen kann man gar nicht sagen, ja, es ist das Gleiche wie sonst, sondern es ist halt anders, weil David jetzt hier ist und der auch nochmal seinen eigenen Spirit reinbringt. Ja.
Ich habe heute auf der Autofahrt hierher mir überlegt, so wie sich auch möglicherweise im Laufe der Zeit vielleicht auch die Weinsprache verändert haben könnte. Und weil wenn ich bin ja nebenbei auch an der Musicalschule und wenn man dann so unterrichtet, dann hat man oftmals auch Schüler, Schülerinnen vor einem und dann ist es so dieses Denglisch immer da, ne? So, was immer so kommt, oh, ich kann das gerade nicht so, es ist so cute und ich fühle mich nicht so, ich kann das alles gar nicht wirklich. So, und ich frage mich die ganze Zeit, ob sich in der Weinsprache, die ja sonst immer so elitär ist, man bricht ja langsam mit diesem elitären und ich habe hier noch und da ist ja die Glocke, die da unten noch hängt und so, kommt, passiert sowas langsam, dass man irgendwie sagt, oh, ist voll pressed, die Traube.
Das ist eine berechtigte Frage.
Hey, aber Didi, ich werde dich auf jeden Fall, ich werde dich Kollegen vorstellen, um Weintexte zu schreiben. Das wäre großartig, weil genau, das fehlt auf jeden Fall. Ja. Nein, aber vor 10 Jahren, als wir den Weinladen eröffnet haben, war es noch so, ja, du kannst hier keinen Weinladen eröffnen, hier trinkt doch jeder nur Astra und St. Pauli und Wein und irgendwie Wein ist so elitär und Wein hat sich halt so zu einem Ausgehgetränk. Man geht halt aus an Freitag, Samstagabend und egal wie alt man ist, man trinkt halt Wein. Das ist komplett gesellschaftsfähig geworden. Es ist nicht mehr so, okay, ich muss jetzt irgendwie was Schickes anziehen, um Wein zu trinken, sondern es ist total normal geworden, was wunderschön ist und das sehr, sehr cool ist. Und man sieht ja auch bei Festivals wird mehr Wein getrunken, gekauft. Wir beliefern auch wirklich so den Wagenbau. Das ist so eine Kneipe, wo man montags um 12 Uhr mittags irgendwie rausfallen kann. So, die beliefern wir mit Wein, weil die Nachfrage nach Wein einfach viel größer ist. Und das ist halt das Schöne. Das Wein, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ja.
Da komm, bevor du, Thomas, du hast gerade zur Luft geholt.
Meine Nachfrage ist so groß.
Noch. Ja, ich weiß nicht. Du, dein Glas ist leer, deswegen.
Ja, ich will weiterkommen.
Ja, okay, Brüderchen, hier, trink. Und zwar, was ich gerade fragen wollte, wir hatten ja Claudia Stern auch bei uns zu Gast. Und Claudia hatte ein Thema bei uns, was auch sehr interessant war, nämlich Nachhaltigkeit im Weinanbau beziehungsweise auch im Verkauf. Und weil du gerade gesagt hast, ne, da stehen ja eher die Leute, die so ein bisschen, sie hat einen Wein mitgebracht gehabt, in Bierflaschen.
weil die Flasche als Pfand zurückgeht. Merkst du irgendwie mittlerweile auch schon, dass, oder merkt ihr zwei, dass da sich irgendwas tut in dieser Richtung schon?
Ja, also Bag-in-Box oder so Pouches, dann Pfandflaschen, Bügelflaschen. Da
brauchst du wieder die Fremdwörter.
Das war Englisch, ja.
Bag-in-Box ist auf Fränkisch auch gut, oder?
Ja, also mein
Schlauch in der Box.
Ja, also Franken, da kommt ja der Ursprung allem, ne, das Frankenland. Und ich lebe jetzt in Frankreich und da ergeben sich natürlich auch Synergien zum Weintrinken. Wenn wir früher auf den Weinfesten waren und wollten den nächsten Wein im Glas haben, was wir jetzt auch wollen, ne, dann haben wir gesagt, Schütt die Bruno.
Da, ja, das Lied gibt es.
Ja, Schütt die Bruno, also das heißt Schütt die Brü.
Ja.
Ja, aber es hört sich ja auch schön französisch an. Schütt die Bruno.
Nee, ich glaube, das haben wir nicht.
Ach so. Es gibt ein Lied,
das heißt Schütt die Bruno.
Ja, ja. Wow. Ja, das ist so ein bisschen an das Französische angelegt, ne? So ein bisschen an die Trattoir und all die Geschichten, Chute Bruno. Das klingt so ein bisschen wie, okay, weil es eine Flasche, ja, Flasche gibt, die heißt Chute Bruno. Ich überlege übrigens die ganze Zeit, wo wir hier so rumkarlauern, die ganze Zeit, und denke immer so, bei Sebastian Merget raucht es mittlerweile im, ja, Kopf für einen Karlauer. Ja.
Das war schon ganz am Anfang, als ich einen Mosel-Pelham
besucht habe. Mosel-Pelham? Ja. Wir haben hier vorne ein Richtmikro, Sebastian, für den Fall, dass dir einer einfällt. Jederzeit kannst du nach vorne kommen und einen reinwerfen. Jederzeit. Gut. Wollen wir jetzt weitermachen?
Ja, ich bitte darum. Achso, mein Glas ist leer. Also du hast getrunken.
Ja, ich habe dann du hast es mir extra gegeben.
Ja. Ja, sehr gerne.
Die Frage, wo gehen wir jetzt hin, wirst du wieder nicht beantworten.
Eins fällt weg, Mosel. Das ist schon mal gut.
Genau, die Mosel ist raus.
Die Mosel ist raus.
Aber das mit Mosel-Pelham hat mir gerade sehr gut gefallen.
Oh.
Oh. Eine kleinere Flasche, die ist nicht so gestreckt. Die haben auch Fachbegriffe.
Danke schön. Flaschen, ne?
Es ist keine Magnum.
Ich habe gemerkt, man darf nur nicht zu viel Dankeschön sagen.
Nee, du musst.
Aber hör auf.
Ja, genau. Wenn du da oben ankommst, sagst du Stopp.
Ich habe mal gelernt auf der Bühne, wie man ein Weinglas so weit einschütten kann, damit es nicht überläuft.
Mhm.
Ne, weil, und zwar nimmst du das Weinglas und die Flasche, wenn du selber einschüttest. Mhm. Und dann machst du aber, hältst du es oben fest und mit den Fingerspitzen gehst du an den oberen Rand. Und dann kannst du einschütten, ohne hinzugucken. Und wenn es oben angelangt ist, wenn der Finger feucht wird, dann weißt du, du hast gekonnt eingeschenkt und kannst es hinstellen. Und du kriegst sicherlich Applaus, weil jeder denkt, wie schafft er das? So. Ne? Naja, jetzt hatte ich meinen Finger nicht drin, das Glas ist leer. So, das heißt neues Glas.
Neues. So.
Oh. Ja, Thomas hat gerade was ganz Gutes gesagt und wenn man so ein bisschen Aufmerksamkeit oder aufmerksam ist, also in der Mosel hat man halt diese Schlegelflaschen, was ja auch so typisch ist für Riesling, und man hat diese ründlichen Burgunderflaschen und Bordeauxflaschen, das sind eigentlich so die gängigsten. Und bei Blindproben ist es manchmal auch so ein Trick, auf die Flaschenform zu gucken. Klar.
Ja, wir hatten auch schon Gäste, die Ahnung hatten, so wie du, die uns dann sowas sofort sagten, ja, die Flasche, da erkennt man ja sofort, wo es herkommt.
Habt ihr umgefüllt.
Ist ein Boxbeutel. passiert. Passiert.
Oh, der hat schon auf jeden Fall wesentlich mehr.
Ich löse, es ist ein Weißwein.
ganz genau. Nee. Nur ein Klatscher, bitte.
Stimmt.
Eins, zwei, drei. Dankeschön.
Den haben wir von dir gelernt. Den kleinen Applaus haben wir von dir damals gelernt, ja.
Also der hat auf jeden Fall nochmal einen viel stärkeren Charakter. Um es mal so auszudrücken, drin im Glas vom Geruch, ja. Sebi?
Der riecht nach Toastbrot.
Da habe ich gelernt, das ist die Hefe.
Ja, es ist sehr gut, Sibi, auf jeden Fall.
Ja, der ist schon wieder bei Edeka gewesen. Hm. Er hat schon wieder irgendwie die ganze Theken hat er durchgeschnüffelt.
Heute früh um 8 noch schnell in Berlin.
Ja.
Genau, man hat natürlich auch so komplexere Weine. Ne? Also, du hast gesagt, voluminöser, komplexer, ne? Kann man sagen, auf jeden Fall hier. Dieses Toastbrot finde ich super. Irgendwie Toastbrot hört sich Toastbrot hört sich natürlich ein bisschen ordinär an. Also der Sommelier sagt Brioche. getoastetes Brioche.
Aber ist das Gleiche, ne?
Ist das Gleiche, okay. Natürlich, hm. Klar. Doch gar nicht. Also, nein, aber...
Brioche ist jede Menge Butter, Mann.
Toastbrot ist mit Rinde.
Ja, im Kochen ist es was anderes, aber in der Sommelier-Nase ist es das Gleiche.
Ja, es ist halt immer, man muss sich ein bisschen elegant ausdrücken. Ne? Das ist immer das. Und Brioche hört sich immer ein bisschen besser an als Toast. Ich bin ja beim falschen
Podcast. Ne? Also ich meine, ich möchte mich jetzt im Vorfeld schon mal entschuldigen. Es können natürlich Dinge fallen, die...
Die fallen.
Ja, also.
Ja, aber
ich sage halt immer, ich habe nur Hauptschuld, ich kann auch nichts dafür.
Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, der Wein, ne? Der Wein, hat ja, irgendwie. Jetzt ruh dich nicht auf deiner Hauptschule aus und auf deinem Kochdasein, sondern irgendwie, jetzt gib dir mal Mühe. So, du hast viel Wein getrunken in deinem Leben. Also, der hat diese Toast-Brioche-Noten. Was bedeutet das?
Achso, kenne ich sie noch gar nicht.
So schnell im Barrique-Fass.
Ja. Der war im Barrique-Fass. Herzlichen Glückwunsch. Genau, du kannst es doch. Sehr gut. Also genau, der hat diese wunderschönen Barrique-Noten, dieses Butter, dieses Waldhonig, Brioche und so weiter. Stefan, welche Rebsorten sind geeignet für Barrique-Ausbau?
Ich glaube erst einmal alle.
Ja, nee, also so ein Riesling mit so Säure, dem tut es nicht so gut.
Chardonnay,
fantastisch, sehr gut. Hast du richtig gut erkannt, mein Lieber, ja. Genau, es ist ein Chardonnay auf jeden Fall. Und genau, Chardonnay ist ja eine Burgunder-Rebsorte.
Ja, ich muss da nochmal kurz nachhaken. Mhm. Aber du kannst doch theoretisch jeden Wein im Barrique-Fass machen.
Du kannst es schon, aber ob es dem gut tut, ist halt irgendwie so eine Frage. Ist ja so.
Darf ich einen Regionstipp abgeben?
Ja.
Ich wünsche mir so sehr, dass wir in der Pfalz sind.
Thomas, du bist gar nicht so schlecht. Wir könnten in der Pfalz sein, aber es
wir könnten, wir könnten, wir könnten.
Wir könnten voll, natürlich, sind, ja. Weil die Pfalz total gute Chardonnays, auch mit ein bisschen Holz und so weiter. Ja. Aber ich habe euch hier ein bisschen auf die falsche Fährte gefährdet.
Verdammt.
Ja.
Dann bleiben noch Franken und Rheinhessen. Mhm. Rheinhessen?
Ja, das ist Rheinhessen.
Ah, wusste ich ja. Genau. Ja, klar, Rheinhessen.
Genau, sehr gut, Team. Ja, im Team funktioniert das mit den Blindproben. Das ist super. Ja. Also es ist ein Chardonnay aus dem Barrique aus Rheinhessen. Sehr gut. Sehr
schön. Der nach Toastbrot und Brioche schmeckt. Ja. Riecht.
Mit Rinde.
Aber die knusprige Rinde.
Die knusprige Rinde. Hast du eigentlich noch einen
Trinkspruch? Ich hab noch einen Trinkspruch.
Ja, siehst du,
einen zweiten hätte ich heute noch dabei. Ratet mal für wen.
Steffi.
Erst für Steffi. Steff, Königin des Weins, keine Frage, mit Wissen, Liebe und Courage. In deiner Welt aus Trauben, Reben, Böden und Terroir zelebrierst du die Kunst des Weins, machst sie zu einem wahren Coir. Deine Flaschen, sie erzählen von fernen Orten, von sonnenverwöhnten Hügeln und ihren Sorten. Rot, Weiß, Rosé, sie leuchten und sie funkeln im Weinladen St. Pauli, wo die Sinne so wild schunkeln. Bist Hamburgs allerbeste Gästegeberin, nicht wie Dietmar Edelstreberin. Schön, dass du uns heute empfängst, kein Hausverbot für Horsitschka verhängst. Stoßen an auf dein bestes Wohl, zum Glück gibt's heute kein Glykol.
Wow, toll.
Das schafft er alles auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin.
Wahnsinn, Thomas. Echt der Hammer.
Ganz schön.
Vielen Dank.
Ich glaube, ich gebe bald ein Buch raus. Mhm. Meine besten Trinksprüche. Mhm.
Also man muss dazu sagen, vielleicht dieser Wein ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dieser Feier- und Trink- und Partywein. Aber ich finde es halt schön auch zu zeigen, dass Deutschland auch Weine bringt, die eine Komplexität, so eine Fettheit haben, die zum Essen gut passen, die einfach so vielleicht auch mit einem Burgunder mithalten können.
Das very impressed.
Ich meine, da ist ja
der musste jetzt sein.
Ja, aber da, top. Aber da ist ja in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich meine, wenn man überlegt, so die Anfänge, wenn ich mich daran erinnere, Anfang der 90er, was da für für Weine aus dem Barrique kam, das war wirklich gewöhnungsbedürftig und es hat wirklich einige Jahre gedauert, bis du die Brunos finden konntest. Ne?
Das war ja auch immer noch, es waren ja alte Ölfässer wahrscheinlich.
Nee, aber das war wirklich heftig. Hm. Das war wirklich brutal. Und mittlerweile, ja.
Ja, und auch so ein Gefühl zu bekommen für Holz, ne? Also, dass man nicht das Gefühl hat, man steht im Baumarkt in der Holzabteilung und beißt in eine Spanplatte, so. Dieses Gefühl von, oh, Holz und es steht alles nebeneinander, sondern dass es so schön eingebunden ist. Es ist super. Das ist schon ein bekannter Winzer. Das ist Philipp Wittmann hier aus Westhofen. Und Philipp war auch so der Erste, der angefangen hat, Rheinhessen wieder auf die Karte zu bringen. Wir haben ja gerade über die Mosel gesprochen, immer schon Platz 1 und irgendwie viele tolle Weine und haben sich ausgeruht. Rheinhessen, ich hoffe, ich tritt jetzt keinem auf den Schlips, ist nicht schön, also von der Region.
Mein
ist
bester
jetzt,
Freund kommt von da,
ja. Okay, ja, war klar, dass irgendjemand irgendwie, ne, also Rheinhessen, die waren.
Sie hat aber auch nicht über deinen Freund gesprochen.
Schöne Grüße an Steffen, aber ich glaube, der hört genauso wie die Gattin auch den Podcast. Ne?
War halt immer so eine ein bisschen verbaute Region und auch so für Massenwein damals, Liebfrauenmilch, Blunan, Black Tower, das kam alles so daher. Und dann gab's halt so.
Vom Hammel, Liebfrauenmilch?
Ist das von, ja, von der Christoph Hammel Christoph macht das Hammel, jetzt, ne? Ganz gut. Der revolutioniert, also das ist wieder so, der macht es cool again, so, aber damals war das halt irgendwie, damit haben wir unsere Nachbarn in Skandinavien, England, Amerika geärgert. Und das waren so halbtrockene Kopfwehweine.
Also
so.
Chateau Migrenz.
Genau. Ja. Und Philipp Wittmann war so einer der Ersten, der auch angefangen hat zu sagen, so, hey, wir haben Rheinhessen, wir haben irgendwie tolle Parzellen, wir haben tolle Lagen und wir können einfach tolle Weine machen. Und Rheinhessen hat sich von Platz 13 zu Platz 2, 3 irgendwie gemausert. Mit Klaus-Peter Keller, Philipp Wittmann, und das waren so die Bestreiter. Deswegen habe ich ultra Respekt vor diesen Menschen, der alles sehr, sehr akribisch macht. Und das ist jetzt ein Chardonnay aus dem Barrique-Fass. Und ja, wie gesagt, kein Partywein, aber denkt euch mal so ein bisschen so, hey, ihr habt irgendwie ein Date oder ihr habt ein Dinner oder irgendwie ihr trinkt irgendwie zu Hause gemütlich, jetzt kommt die Weihnachtszeit, einfach ein bisschen, ne, cremiger, das ist so.
Man sitzt unter dem Weihnachtsbaum.
Großartig.
Hat das Geschenk in der Hand, das man nie wollte. und genießt dafür dann diesen edlen Tropfen, um sich einfach wieder zu beruhigen. Ich finde das mit, nee,
ich würde mir das jetzt vorstellen, weil diese Sendung erscheint Ende November. Noch sind alle hier im Herbstblues, Ende Oktober, nur für die da nicht verstehen, warum das Publikum dich gerade so schräg anguckt, aber ja.
Ah, da gibt es übrigens, da können wir mal um ein bisschen über die Musi wieder spielen lassen.
Die Musi spielt.
Ja, bevor wir die Musi spielen lassen, gibt es eine kleine Liedzeile, sage ich nur ein Wort, das könnt ihr alle, und es ist im Grunde genommen auch gar nicht so unbekannt, dieses Lied. Es heißt Hollariodio. Ja, ja. Hollariodio. Das kriegt ihr hin, oder? Und?
Hollariodio.
Okay, wir fahren mal ab, bitte.
Wir fahren ab.
Wir warten, bis der Refrain kommt.
Ich dachte, du sagst Hula Palu, das kann ich.
Naja, nee.
Odi, odi, odi.
Geht um Wein.
Ja.
Achtung. Jetzt trink man nur a Flascherl Wein. Oh! Es muss ja nicht das Letzte sein. Der Kork ins Haschen mir. Hollario. So tun wir noch mal repetieren. Hollario. Jawohl, Herr Lenny Käfer, super. So sieht's aus.
Dietmar, du hast ja doch Talente.
Aber heißt es mit Hollario?
Für dich ja.
wahrscheinlich ist es die fränkische Version.
Ja extra für dich.
Mit dem gerollten R.
Ja. Und jetzt bist du ja auch in Frankreich.
Dreimal gerolltes R.
Ja. Hast du es jetzt wirklich geschafft nach Frankreich?
Freilich.
Oui. Du hast es ja uns damals erzählt, dass du vorhast, nach Frankreich zu ziehen, beziehungsweise zu.
Wir haben es tatsächlich durchgezogen.
Geil.
Hammer.
Großes Haus, große Küche.
Kleines Haus, große Küche.
Toll. Das ist toll.
Ja, nächsten Podcast machen wir dann in Frankreich.
Das Problem ist, du erinnerst dich dann nicht mehr dran.
Aber heute sind genügend Leute dran, die mich dran erinnern werden.
Das stimmt.
Auf euch. Prost.
Steff, was kostet die Flasche? Die Frage muss immer so ein bisschen erlaubt sein.
Ja, sorry, da bin ich mich schlecht vorbereitet. Ich habe gedacht, ich suche was Schönes aus für euch, was schön. Irgendwie auch sehr besonders ist.
Sag mir eine Range zwischen 10 und 50.
Nein, also ich bin ja mittlerweile auch so, dass man auch dann, wenn man was trinkt, was Schönes trinkt, was Besonderes trinkt, wir wollten was Besonderes aus den Regionen zeigen. Der Wein ist eigentlich nicht mehr kaufbar, also nicht der Jahrgang mehr, aber er kostet so 25, 26 Euro.
Was für ein Jahrgang ist das?
2019.
Mhm. Toll. Nein, ich finde ja wirklich, weil ich es vorhin auch so angeschnitten habe, dass eben schon, also der Unterschied, also man kann Weine, sag ich mal, bei Weißwein, denke ich mal, ist man da eher noch dabei, wenn man so sagt, so, ja, 8 Euro ist möglich, wo man sagt, da gibt es auch schon gar nicht mal so verkehrte, aber bei Rot wird es schwierig, finde ich. Also das ist so unsere bisherige Errungenschaft sozusagen durch den Podcast auch, dass wir sagen können, ja, da merken wir schon so langsam, ist auch der Aufwand, der so ein Wein eben hat, nicht mehr gerechtfertigt mit der Preiskategorie.
Also ich glaube, dass viele, viele Winzer sich nicht trauen, das Geld zu nehmen, was sie an Arbeit da reinstecken. Ganz viele.
Aber es geht ja auch gar nicht um den Preis. Also es gibt super Weine für 8 Euro und 9 Euro, die haben wir auch hier. Und ich finde immer dieses so Bashing, irgendwie, okay, man muss teuer trinken. Ich habe nur gedacht, ey, wir haben hier mega tolle Leute. Wir haben so einen intimen Abend irgendwie. Thomas ist da, Didi ist da, Stefan ist da. Dann machen wir irgendwas, was wir vielleicht noch erinnern. Und es gibt Weine, die 9 Euro, 10 Euro kosten, auch 6 Euro Weißwein. Keine Frage, man hat eine gute Zeit, man hat eine Party, ey, super, es schmeckt, es irgendwie läuft, es ist total toll. Aber ich glaube, an diese 4 Weine werden wir uns vielleicht in 20 Jahren noch erinnern. Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu einem Wein, der...
Wir drei.
Danke. Wir sind ja hier 20 irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt, also gar kein, ich bin nicht die immer nur teuer trinkt. So, ich trinke auch gerne mal einen Wein für 6 Euro. Ja. So. Aber genau, heute haben wir einfach mal ein bisschen was Besonderes ausgepackt und
vielen Dank dafür.
Das ist wirklich, vielen Dank dafür. Es ist wirklich sehr, sehr lecker.
wo wir gerade in Rheinhessen sind, ich habe mich vorbereitet. Wusstet ihr, dass die rheinhessische Weinkönigin
Sarah, so schön rheinhessisch.
Rheinhessisch, ich kenne das von meinem Freund Steffen, rheinhessisch. Dass die rheinhessische Weinkönigin 2022/23 Sarah Schneider aus Wilgesheim ist. Wusstet ihr das? Nein?
Nee. Ist es die dann, Sarah Schneider, die direkt neben Peter Schneider wohnt?
Ich glaube ja, die Tochter. Ja. Dann möchte ich jetzt überleiten zu einem ganz wichtigen Thema, das wir aus deiner Folge damals haben, Stefan. Du hast damals zu unserer Weinprinzessin, die du dann Quarkfee nanntest, sagtest du, was hast du denn da für ein geiles T-Shirt an? Und heute, als du ihn wieder trafst, sagtest du, guten Tag, mein Name ist Stefan Mark, was hast du denn da für ein geiles T-Shirt an? Es ist das gleiche von damals. Und er hat dir damals in einer Folge etwas versprochen, nämlich, wenn wir uns wiedersehen, bekommst du dieses T-Shirt. Und jetzt ist es soweit.
Nee.
Die Weinprinzessin, die Quarkfee, hat dieses T-Shirt für dich erstanden.
Wow.
Der Hammer. Vielen, vielen Dank. Also das finde ich der Hammer. Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drüber. Und ja, ich werde es in Ehren tragen.
Er hat Größe S für dich gekauft. Ich hoffe, es passt.
Ja, also ich meine, ich bin ein Typ, ich kann sowas tragen, weißt du.
Also du
bist der Ruf erst ruiniert. Ich glaube, ich brauche nicht weiter sprechen. Ja.
Du bist jetzt auch stolzer Besitzer eines Spargel-T-Shirts.
Geil. Also da freue ich mich wirklich total. Ich liebe außergewöhnliche T-Shirts und das ist wirklich außergewöhnlich. Was Besonderes. Vielen, vielen Dank.
Genau, sehr gerne.
Für unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram, YouTube, Facebook, was haben wir noch? Nee, Twitter haben wir nicht. Spotify haben wir auch, klar.
Genau.
iTunes, was wir noch so haben.
Ja.
Da werdet, auf iTunes und Spotify sieht man ja keine Fotos. Also da, wo man Fotos sehen kann oder Videos sehen kann, da werdet ihr ein Foto finden, wie die beiden dieses T-Shirt anhaben. und sich herzlichst umarmen. Das müssen wir nach der Sendung
machen. Sollen wir das gleich machen?
Machen wir nach der Sendung.
Nach der Sendung.
Wir vergessen es nicht, wir machen das
nachher. Also noch 3-4 Stündchen, habt noch ein bisschen Geduld.
Genau.
Kommen wir zu etwas, was ich nämlich damals, liebe Steff, nicht gemacht habe, weil ich da noch diese Rubrik noch nicht gemacht habe. Als wir unsere Folge gemacht haben, war ja auch Tom noch an meiner Seite.
Gott hab ihn selig. der Weingott hab ihn selig.
Ja, er macht im Moment gerade woanders seinen Dienst, nämlich in einem Fischrestaurant hier in Hamburg, einem sehr bekannten. Und aber wir haben damals, und ich hatte wieder diese Folge reingehört gehabt, wir haben damals so Intros geschrieben für unsere Gäste, ne, wo wir dann so ein bisschen wie so eine kleine Geschichte gemacht haben. Und ich habe da wieder reingehört und dachte mir, wow, krass, was Tom da auch von sich gegeben hat. Das war schon echt toll. Und bei dir habe ich das gemacht, nämlich es gibt immer so ein kleiner Spaß, den ich mir mache, dass an eurem Geburtstag es immer in der deutschen Chart-Hits ein bestimmtes Lied gab, das gespielt wurde. Erinnerst du dich noch, was es bei dir war?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung? Keine Ahnung mehr. Bei dir war es Oh My Darling Clementine von Ronny damals an deinem Geburtstag.
Ja, wow.
Ja. So, kommen wir zu dir. Was glaubst du, ist am 7. September 1903...
Das muss irgendwas Aktuelles... irgendwas ganz Aktuelles.
Okay, ganz aktuell. 1983. Was irgendwas könnte,
von Lady Gaga.
Was könnte... ja, genau. Ganz, als sie noch im Kindergarten war. Die Lady Gaga.
80er.
80er,
was,
ja.
Von Prince oder so.
Ja. Nee. Hat was tatsächlich...
David Bowie.
Bitte?
Bowie.
Nein, nee, eher was Deutsch-Österreichisches. Das verbindet uns sogar dann damit.
Die EAV.
Nee, fast. Nein.
Falco?
Nein. Duff. Ist eher etwas...
Wie?
Duff.
Ja, eigentlich mit Ödern.
Ja. Udi Jürgens, das ist eine gute Idee.
Deutsch-Österreichische Freundschaft.
Richtig.
Okay.
Von der Deutsch-Österreichischen Freundschaft kannst du eins gegeben haben, nämlich... Ich düse im Sauseschritt und da ist auch schon der David da mit der Flasche Wein, herrlich.
Ah, echt?
Ja, düse im Sauseschritt.
Dietmar, wo wir gerade bei dem Thema sind, du bist ja so berechenbar. Ich dachte mir, ich gucke mir das für dich auch mal raus. Du bist ja bekanntlich geboren am 3. Juni 1972, es ist nicht vorbereitet.
Ja.
Du hast sicherlich schon mal nachgeguckt, was in dieser Woche in den Charts ganz vorne stand. Falls nicht, kann Vera dir sicherlich helfen.
Ah, meine Mutter?
Ja.
Kann mir helfen.
Sie hat ja besser Musik gehört zu der Zeit als du.
Ich lag in den Wehen. Ich hab keine Ahnung.
Das ist ein komisches Lied, ich lag in den Wehen. Aber,
aber es ist ja interessant.
Ich lag in den Wehen.
Aber was Vera weiß, an was für einem Tag wurde er geboren? An was für einem Wochentag wurde er geboren?
Oh mein Gott. Ja, das weiß der auch nicht mehr.
Es muss Freitag der 13. gewesen sein. Also, es war in den Charts... Von Daniel Boone, Beautiful Sunday.
Na hallo.
Aber
drei, war ja kein
drei Tage später also drei Tage kam später. In die Charts Christian Anders mit Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Tja, und wo bin ich?
Was sollte uns das sagen, Dietmar?
Ja, wo bin ich gelandet? Ne?
Ja. Und da sind wir nun gemeinsam.
Aber wenn du so, ich düse im Sauseschritt, hast du das früher gehört mal? So, oder?
Ja, ich komme ja aus Warendorf, aus Westfalen. Das habt ihr ja auch lange thematisiert in der Folge. Es ging immer um Westfalen und ich sollte irgendwelche Westfalen-Songs singen. Und
Folge 7. Folge 7. Unbedingt anhören.
Wurde von mir erwartet. Und ja, ich war dann auch natürlich in der Landjugend und sowas war, als ich 16, 17 war, in der Landjugend auf den Partys. Klar, ist ein großer Hit, oder?
Ja, klar.
Also, sorry, bin ich jetzt.
Ja. Kennt ihr das noch? Die Düse im Sauseschritt? Ja, doch, ja, natürlich, ja, klar.
Das soll man warten.
Unvergessen. Sing, bitte.
Klassiker.
Sing.
Ja, ich Stefan. Kann das nicht, ich bin Franke.
Mit dem rollenden R kriegst du es auch
ist
hin.
Kein R drin.
Aber ihr drin. Aber ihr müsst gleich einstimmen, ne? Seid ihr bereit?
Ja.
Eins, zwei, drei. Und ich düse im Sauseschritt
und bring die Liebe mit.
Mit in das Himmelbett.
Ja, so, ja. Sehr schön. Also,
keine Ahnung.
Neues Format ist gegründet, wenn du sozusagen wieder in einem Restaurant was ausschenkst und du da auslieferst, kannst du dabei singen. Der singende Koch.
War das
Vico Toriani war das
damals. War das nicht auch ein Lied von denen? Und keiner will mich singen hören?
Oh, wer weiß.
Sehr schön. Aber um auf den Wein wieder zurückzukommen, um das Thema heute wieder. Wir steigern uns, merke ich, auch. Also eben diese impressive, traubenartige Gottesgetränk. God's Drink.
Was ist mit dir los?
Ich weiß, es liegt auch im zweiten Glas, glaube ich. Nein, ich finde wirklich, es sind zwei wirklich schon sehr, 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 sehr schöne Weine hier, die du uns kredenzt.
Ich finde halt die Entwicklung total toll. Das hat Stefanie ja auch vorhin erzählt, dass die deutschen WinzerInnen jetzt gerade echt gut am Start sind, seit jetzt 20 Jahren wieder. Oh. Aber ich war vor 3 Wochen in der Pfalz und da war ich bei Dr. Bassmann Jordan. Das ist eines der bekanntesten Weingüter, auch im VDP, Gründungsmitglied, bla bla bla. Die haben halt tolle Lagen, die haben einen Wahnsinnskeller. Und die haben ja, wir haben diese Führung gemacht, die wurden 1973, wo der deutsche Wein am Boden lag. So, es wollte keiner deutschen Wein trinken, kaufen. Es hat keiner dran geglaubt. Und Dr. Bassmann Jordan wurde für 81.000 Mark verkauft. Das ist jetzt Milliarden wert. Und man sieht halt so, wie schnell eigentlich der deutsche Wein sich wieder erholt hat, ne? Das ist halt spannend, so irgendwie. Ich finde diese Geschichte einfach ultra interessant, so in den 70er, 80er Jahren. Meine Eltern trinken immer noch Chianti und irgendwie Pinot Grigio aus Italien. Und Italien ist immer noch quasi das Land, was am meisten Wein importiert nach Deutschland. Also die Deutschen trinken mehr italienische Weine als die deutschen Weine, weil, ne, halt die Leute so alt sind wie meine Eltern und dann halt irgendwie diesen deutschen Wein so ablehnen. Und das ist halt total interessant, dass wir jetzt einen Weingut haben wie Philipp Wittmann, der einfach Weine macht, die irgendwie in der Weltspitze mitspielen können.
Da möchte ich kurz einhaken. Ja, unnützes Wissen. Weil du gerade Italien unter anderem erwähnt hast. Welche Nation,
Italien, jetzt
an euch beiden, trinkt eigentlich auf der Welt am meisten Wein?
Trinkt.
Hat mir schweige er still hier neben mir rechts. Ja, so, das gilt an Stefan und Stefanie. Was glaubst du?
Der Vatikan.
Ja! Das macht keinen Spaß, mit euch zu spielen. Das ist wirklich.
Dietmar, sie hört deinen Podcast.
Ja, verdammt, ja. Nein, tatsächlich. Ja.
Der Vatikan?
Der Vatikan, ja. Er hat pro Kopf 74 Liter pro Jahr.
Wow.
Das hat aber auch eine Bewandtnis. Und wer unsere andere Folge mit Andreas Englisch mal hört.
Und die haben
möchte,
alle gehört, wie man an den Zahlen.
Ja, ja. Ist so, dass der Vatikan keine Steuer erhebt. Und daraufhin fahren alle umliegend von Rom und umliegend, fahren einfach in den Vatikan rein und kaufen sich.
Nee. Sie kommen nicht rein. Sie brauchen jemanden im Vatikan, der ihnen das liefert. Das hat uns Englische damals auch erzählt, dass du irgendeinen Kardinal oder irgendeinen Mitarbeiter vom Vatikan brauchst, der dir das Zeug rausschleppt, der das da steuerfrei kauft und dir rausschleppt und wahrscheinlich verdienen die noch richtig Geld daran.
Aber es gibt auch so eine witzige Zahl, wie viel Liter im Durchschnitt die Deutschen oder in Deutschland getrunken wird an Wein. Und das sind auch so irgendwie 12,5 Liter. Und ich habe das mal ausgerechnet, das wäre bei mir irgendwie der 13. Februar dann irgendwie. Also,
so. Kommt das hin?
Ja. Ich habe auch gerade so geredet, eine Flasche am Tag.
Ja, bei uns ist eine Folge. Ja, man muss ja auch ehrlich sein, ne?
Ja.
Aber nie eine ganze.
Nein. So, bevor wir zum nächsten Wein gleich kommen,
ja.
Steff und Stefan, nacheinander, was war der beste Wein, den ihr jemals getrunken habt? Okay, Stefan kann sich nicht erinnern. Doch.
Also war umwerfend. Wir hatten Meisterprüfungsfeier und jeder hat einen besonderen Wein mitgebracht. Und mein Vater hat mir einen mitgegeben. Es war einer seiner allerersten Weine. Und es war ein damals gab es jetzt noch nicht Cuvée, also QBA, Kabinett und so weiter. Das gab es damals noch nicht. Und es war ein Vogelsberger Küchenmeister, so hat er, glaube ich, geheißen. Und zwar war das eine trockene Traminer Auslese. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Mhm. Ja? Mhm. Und das war so eine Granate. Ich meine, Traminer ist wirklich ein wahnsinnig schwieriger Wein. Dann war der noch im Boxbeutel. Das war aus meinem Geburtsjahr. Ein 64er Küchenmeister war das. Und also nicht von der Fokusbeutel, von dem ersten, wo er eben gearbeitet hat. Und das war eine Granate und vor allem so unvorstellbar, weil es eben eine Auslese war. Das war wirklich trocken, das Ding. Und das war, also ist bis heute in Erinnerung geblieben. Und vor allem, ich meine, die Meisterprüfung war jetzt nicht neulich, aber trotzdem war das Ding da schon ganz schön alt. Wann bin ich alt? Das war, vor 32 Jahren haben wir den getrunken. Und das war wirklich ein verrücktes Ding. Und es war wirklich knacke, frisch, elegant. Das war wirklich wunderschön. Hm.
Bei dir?
Wow. Ich wünschte, ich wäre da gewesen.
Und mein Vater hat mir sogar verziehen, dass ich seinen 50. Geburtstag vergesse. Schon, ne?
Gut, ich finde, es ist
als
eine...
Winzer ist das so, ne? Dass man das versteht.
Ja. Ich finde, es ist eine super Frage. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, wirklich. Und ja, als Sommelier denkt jetzt wahrscheinlich, oh, dieser Sommelier und was kann diese Frage nicht beantworten. Aber ich finde so, man hat so viele Momente. Also am Ende ist es ja dieser Moment, ne? Also das hat uns ja auch Sideways gelernt, dieser Film. Mhm. Und am Ende ist es halt so, mit den richtigen Leuten, am richtigen Ort, egal ob man gerade ein Glas in der Hand hat oder ob man irgendwie aus dem Kaffeebecher, irgendwie sind so Momente. Und ich finde Wein, ich habe es halt gelernt, sind so Momente mit Menschen. Und ich habe ganz, ganz viele Momente und ich kann natürlich diese Weine abrufen, was wir da getrunken haben am Strand, aus dem Plastikbecher, irgendwie aus der Flasche, whatever, so. Oder im Restaurant nach der Arbeit im Keller von Gordon Ramsay, da hatten wir kein Tageslicht irgendwie mit den Köchen. Und das ist halt so, das sind eher so die Momente, die, glaube ich, ganz viel bei mir entscheidend sind. Aber was ich total berührend fand, war irgendwie ein 45er Mouton Rothschild, was jemand bei Gordon Ramsay bestellt hat. Wir hatten zwei Flaschen und da durften wir halt so den letzten Schluck probieren. Das war schon so mit ein bisschen Satz und so, aber es war trotzdem noch so eine, es hatte so eine Frische, das habe ich irgendwie immer noch im Kopf. Und es war halt der Jahrgang der Frauen, weil die Männer waren nicht da in Frankreich und irgendwie, das war sehr, sehr besonders. Also klar, es war auch Top-Kondition vom Wetter, aber das war interessant und der Gast hat halt diesen Bodensatz da gelassen und wir haben diesen Bodensatz irgendwie mit 5 Sommeliers uns noch irgendwie reingezwibbelt irgendwie und das war nicht der Wein, den wir getrunken haben, aber es war einfach dieses so Gefühl und Erlebnis in diesem Keller, aber ja, es gibt ganz viele tolle Momente, ja, mit Wein.
Ich muss noch was zu der Geschichte sagen. Also Küchenmeister, es war ja dann wirklich auch der Küchenmeister, wo wir den getrunken haben. Und mir ist wieder eingefallen, wo mein Vater damals war, wo er seinen ersten Wein dann gemacht hat. Das war in Ellerstadt, war das. Mhm. Da hat er die Ausbildung gemacht und da ist er dann auch länger geblieben. Und er hatte natürlich 2-3 Kistchen von diesem Wein, logischerweise, weil es natürlich mein Geburtsjahr war. Und wir haben den immer wieder mal getrunken, Weihnachten, besondere Anlässe. Und er hat eben gesagt, damals gab es noch keine Bezeichnungen, ne, wie Kabinett und so weiter. Er hat gesagt, heute wäre das von den Öxligraden wie eine Auslese. Mhm. Obwohl er trocken war. Und das verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Kannst du das erklären?
Ja, also es gibt Auslese trocken, die dann einfach so weit durchgegärt sind, bis sie dann irgendwie trocken sind. Aber die wurden als Auslese geerntet. Aber es ist halt große Kunst, mega Trauben, die man da irgendwie ernten muss. Ja. Aber schön, dass ihr das noch so im Gedächtnis ist. Ich habe ein, Hammer. Wenn wir so über Erlebnisse, ich kann es auch rausschneiden, ja, aber ich habe so... Ich habe so ein Erlebnis mit Stefan Marquardt und das sind so Weine, die waren jetzt nicht spektakulär. Also wir haben für den FC St. Pauli mal 2 Weine auf den Markt gebracht, genau. Und zwar war das ein Weißwein aus irgendwie Südfrankreich, Viognier und Sauvignon Blanc Blend und ein Rotwein auch irgendwie aus Südfrankreich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich glaube Syrah und Grenache. Und die sind jolly, die Weine. Genau. Und das mussten wir für, das haben wir für den FC St. Pauli gemacht, weil der FC St. Pauli irgendwann gesagt hat so, ja, die Frage nach Wein wird immer größer. Und wir wollen so ein eigenes Label. Und ich so, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir so ein Etikett drauf gemacht und dann wollten wir so ein Release machen. Und ich so, ja, ich habe auch den richtigen Bekannten irgendwie, der war, waren wir noch nicht Freunde, sondern nur noch, nur bekannt. Und ich habe gefragt so, hey Stefan, irgendwie, wir machen für den FC St. Pauli 2 Weine und wir wollen so ein Release- und Presseding machen, wo wir das vorstellen, dass der FC St. Pauli 2 Weine hat. Kommst du? Und er meinte so, ja klar, natürlich komme ich. Irgendwie, ich mag dich voll und irgendwie, wir waren mal zusammen auf der Bühne und ich komme. Und das muss ich dir auch echt dankbar anerkennen, dass du irgendwie dem Ruf gefolgt bist. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen St. Pauli-like, wir sind im Stadion, wir machen Currywurst. Und Stefan so, okay, hey, ich mach die Currywurst, du kaufst ein. Und ich habe dann eingekauft und das war die komplette Katastrophe. Weißt du noch?
Da war man in irgendeiner Loge, war man da und die Küche war 25 Treppen weiter unten, irgendwie sowas, ne? Ich erinnere mich. Und,
ich habe auf jeden Fall vorher so Tim Melter Rezepte Currywurst, Stefan Hensler Currywurst, ich habe so alle und dann habe ich so einen Querschnitt genommen aus allen Köchen, die ich so bekanntermaßen, bin in die Metro gefahren, habe alles gekauft, was die irgendwie in ihren Rezepten hatten, hatten einen ganzen Einkaufswagen voll für Currywurst und ich habe dann Stefan das präsentiert, ich so, ich habe hier so Melzer, Hensler, ich habe hier alles. Also alles habe ich an Gewürzen und Kräutern und so weiter. Und er meinte, ich brauche nichts davon. Das ist kompletter Scheiß.
Du, Profis hätten auch ein Rezept geschickt, ne?
Naja.
Aber schön war's.
Ja.
Wo wir gerade beim Kochen sind. Stefan,
ja.
Hast du vielleicht für unsere Hörer heute ein super simples Rezept, womit sie mal was erleben können, was richtig geil ist, was sie morgen nachkochen können.
Was sie morgen nachkochen können?
Sie gehen heute noch einkaufen oder morgen einkaufen.
Ja, also total simpel und es passt halt auch gut zu Wein. Ja? Also geht zu eurem Metzger und holt euch ein Bratwurstkeg. Ja? Also
was?
Ihr geht zu eurem Metzger und holt euch ein Bratwurstkeg. Ein Schweinehack, was dann in den Darm reinkommt. Also eine Bratwurst quasi.
Ah. Ja?
Ohne Darm. Ja, und dann einfach Zwiebeln drauf und fertig. Und dazu passt natürlich optimal ein Gerupfter.
Gerupfter.
In Bayern sagt man Obatzter.
Ja.
Aber es ist ganz wichtig, den muss man natürlich, also ihr müsst den billigen nehmen, nichts Teures. Ne? Also der muss auch noch ein bisschen zu hart sein, den lasst ihr über Nacht in der Küche liegen. Dann macht ihr die gleiche Portion Butter oben drauf, die gleiche Portion geschnittene Zwiebeln. Dann macht ihr da noch 2 Eigelb oben drauf, Salz, Pfeffer, Kümmel und dann drückt ihr das einfach mit der Gabel durch, bis es eine Motsche ist.
Ja.
Ja, und dann Salzstängel, Zwiebelringle, fertig. Ein schönes Sauerteigbrot dazu, großartig.
Und für die Veganer?
Habt ihr Bock?
Und für die Veganer?
Das war doch vegan, oder nicht? Nee, also vegan, zum Beispiel ein Schnittlauch. Ein Schnittlauch.
Nur ein Schnittlauch. Das finde ich schön.
Also ein Schnittlauchbrot macht man ja also wirklich mit einem richtig guten Sauerteigbrot. Und dann kommt da richtig dick Butter drauf. Und statt Butter müssen halt die armen Vegetarier Margarine nehmen, aber dann eben doppelt Schnittlauch. Dann geht es auch.
Ah ja.
Völlig gut.
Das ist ein Weg. Wollen wir, bis der nächste Wein kommt, noch ein kurzes Spiel spielen mit dem Publikum?
Oh ja.
Das Spiel heißt, was wisst ihr über Stefan? Ich gebe euch jetzt Fragen, gebe euch dazu 2 Antwortmöglichkeiten und ihr müsst raten, was bei Stefan stimmt. Und Stefan, wenn er es dann weiß, wird er auch die Auflösung geben.
Wenn ich es weiß.
Wie heißt Stefans Hund? Tim oder Jack? Wer ist für Tim? Keiner. So, Sebastian E. Merget hebt die Hand, der ist für Tim. Und da hinten sitzt auch ein Tim mit Doppel-M. Bist du auch für Tim? Ja, du bist auch für Tim. Du bist Jack, ja, das war klar. Wer ist für Jack? Ihr dürft gern rufen, weil man sieht nicht, wie ihr die Hände hebt. Ja, okay. Wie heißt dein Hund?
Jack. Also mittlerweile sind wir ja in Frankreich, jetzt heißt er Jean-Jacques.
Jean-Jacques, ja. Zu Recht. Versteht er das?
Ja. Nee.
Seitdem hört er nicht mehr.
Ja. Stefan wurde geboren in Würzburg oder Schweinfurt. Wer ist für Würzburg? Okay, mit ein zartes Ich. Wer ist für Schweinfurt? Yeah. Stefan, erinnerst du dich?
Ich war dabei, ja. In Schweinfurt.
Schweinfurt, richtig. Stefans Catering-Firma hieß Jolly Roger Cooking Gang oder Rock'n'Roll Catering Guys? Wer ist für die Jolly Roger Cooking Gang? Wer ist für die Rock'n'Roll Catering Guys? Stefan?
Ja, Jolly Roger Cooking Gang.
Klar. Yes. Im Jahr 2000 veröffentlichte Stefan ein Buch namens Das Kühlschrankbuch oder Das Grillgutbuch. Wer ist für das Kühlschrankbuch? Wer ist für das Grillgutbuch? Stefan, wie ist es?
Grillen finde ich furchtbar.
Das Kühlschrankbuch.
Ja, na klar. es ging darum, ich habe immer Bücher gemacht, die gerade gebraucht wurden. Und viele Leute haben eben Dinge im Kühlschrank, wo sie nicht so recht wissen, wohin damit. Und ich wollte erst das Rumfortbuch nennen, das fand der Verlag nicht so gut, deswegen wurde es das Kühlschrankbuch.
Stefan sagt über sich. Das hieß so, ja.
Ja, okay.
Steht da jedenfalls im Internet. Stefan sagt über sich, wer braucht Pasta, wenn er ein ganzes Schwein haben kann? Oder Stefan sagt über sich, ich könnte sogar Fast Food gesund machen. Sagt er das mit der Pasta und dem Schwein?
Ja.
Sagt er das mit dem Fast Food?
Ja.
Stefan, was sagst du?
Wahrscheinlich beides.
Ja. 50-50. Ne? Ja. Also, aber ich glaube, dass ich Fast Food auf jeden Fall gesund machen kann, durch die Schultour eben.
Genau.
Klar.
Genau. Und so steht es auch auf deiner Webseite, dass du dich darum kümmerst, Fast Food besser zu essen.
Wobei das andere auch okay ist, ne?
Ah, ja. Oh, okay. Würde auch zu dir passen.
Ja, ja. Das stimmt schon. Könnte auch wohl nicht sein. Ja.
So, das ich sage immer für alle Vegetarier, mal, wenn die mal sagen, also vegetarisch. Ich sage mal, ich fände es schon so toll, wenn, mal, wenn man mal eine Paprika aus Wurst machen könnte.
Es gibt ja
von. Also ich behaupte auch, dass wirklich nur Fleischesser, also oder Allesesser, wirklich richtig genial vegan kochen können. Das behaupte ich. Viele sagen auf gar keinen Fall, aber ich behaupte das.
Es gibt ja auch.
Hoffentlich fragt mich keiner, ob ich das mache.
Es gibt ja auch von Helge Schneider das Lied Bonbon aus Wurst.
Ja.
Das fand ich eine lange Zeit total lustig, bis ich gemerkt habe, dass das total pervers ist. Ich habe das gar nicht gecheckt am Anfang.
Bonbon aus Wurst.
Wir haben hier einen
neuen Wein
im Glas. Steffi, jetzt hast du uns aber richtig. Ich finde, so wie der aussieht, brauchen wir sofort eine Beschreibung von der Weinprinzessin.
Ja.
Weinprinzessin, was siehst du da?
Er ist sofort bei Bier.
Was schmeckst du da?
Ich habe es ein bisschen befürchtet. Ich schmecke noch nichts. Ich sehe ihn erstmal nur. Er ist natürlich sehr trüb. Das ist wahrscheinlich so, das Moderne gerade bei Wein, dass die so Naturweine sein müssen. Und ich habe immer Angst, dass sie durchhauen. Also falls ich nachher mal meinen Platz verlassen muss, gehe ich nur eine rauchen.
Also wenn die ein freches Windchen verspüren, dann kommt das natürlich.
sag uns bitte, welcher Regler
man ist. Ich habe einen empfindlichen Magen. Aber er riecht hervorragend.
Mhm. Also soll ich jetzt mal einen Trinkspruch machen?
Ja, gerne.
Damit, bevor wir, ja?
Gerne.
Okay, mein Trinkspruch für heute ist, du bist nicht dick, aber wenn du umkippst, bist du größer als vorher.
Ja. Ta-ta.
Boah, Dietmar, meinst du mich?
Das ist jetzt...
Weißt du, ich mache gerade 3 Diäten parallel. Weil von einer wird man ja nicht satt.
Ganz genau.
Ja, wir haben jetzt halt so ein bisschen diese Naturwein-Box mal geöffnet und ich hatte halt so ein bisschen Respekt und ich weiß, dass Stefan das jetzt nicht so mag irgendwie und er sagt immer so, ja, bleib mir weg mit deinem Sauerkrautwein, so, das hört man ganz oft, aber ich finde es halt ganz spannend, dass auch, weil es ist kein Trend, sondern es ist eine Kategorie, die in Deutschland oder auf der Welt mittlerweile einfach bleibt und Naturwein nicht gefiltert. Ganz genau. Und das ist so, man muss sich dem stellen und man muss irgendwie gucken und mal probieren und sich hineinfühlen. Und genau. Stefan, wir haben noch mehr später und irgendwie noch was anderes, aber...
Ich bin ganz offen, merkst du das nicht?
Ja. Dein Gesicht sagt was anderes.
Nein, das ist... Ich kann das ja voll nachvollziehen. Das ist so, es ist quasi, es ist anders, es riecht anders, es hat so was, ne, irgendwie, was man vielleicht nicht kennt. Und man muss, es ist auch schwarz und weiß bei Naturwein immer noch. Also Naturwein heißt nicht gefiltert, ist ein total sperriger Begriff, weil die zwei Weine, die wir davor hatten, oder die drei mit dem Aperitif, sind auch Naturweine, sind alles WinzerInnen, die halt nachhaltig arbeiten.
Alle kommen aus der Natur, ne?
Genau, und alle arbeiten quasi naturnah und so weiter. Naturwein heißt einfach halt, wie ihr seht, nicht gefiltert, ist halt irgendwie ein bisschen trüber.
Steff, ich bin ja so ein simples Gemüt, ne?
Ja.
Ich sehe Fanta, ich schmecke Fanta.
Ja.
Das ist bei mir total schlimm, was ich sehe, das schmecke ich auch sofort.
Ich finde, das riecht aber auch, du hast... Klar, diese Orangen, sehr saftige Orange und Orangenschale. Du hast ein bisschen was Bitteres in der Nase, total. Ja. Bisschen Kräutrigkeit, vielleicht auch ein bisschen Waldboden. Es ist so ein bisschen wie so ein Waldspaziergang im Herbst. So, das ist so alles nasses Laub. Ne? Man hat jetzt nichts Frisches, Knackiges, Saufiges, sondern es ist alles ein bisschen also gesetzter.
Das ist aber einer der guten, den ich bei dir gerochen und getrunken habe.
Okay.
Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, eine Kategorie, die Liebhaber hat, um es mal so zu sagen, wo man sagt wirklich, das ist eine Nische, die zwar größer wird,
total.
Aber ich versuche es gerade zu umschreiben, die muss man sich irgendwie rantasten.
Also,
es ist, auf der einen Seite denkt man so, doch, irgendwie ist es interessant. Und auf der anderen Seite denkt man so, aber mit Wein verbinde ich irgendwie das, was man so, also die zwei Gläser vorher hatte.
Total, ich kann das voll nachvollziehen. Und das ist so, es ist halt total interessant. Also, wir haben jetzt noch die Pfalz und Franken.
Ja,
Also ich muss noch ein ganz kurzes Ding dazu sagen. Mhm. Mein Vater hat ja noch nie was anderes gemacht wie rein biologisch ökologische Weine, seitdem er eben selber, der ist ja Fassbauer und Winzer, seitdem er das selber gemacht hat, für verschiedenste Menschen eben. Und zu dem Thema einfach noch eine nette Anekdote. Also für meinen Vater gab es auch, der hat auch gesagt, ein Wein in einem Barrique-Fass, das ist eine Gemeinheit jedem Wein gegenüber. Der hat auch gesagt, also als er sich mit einem Winzer unterhalten hat, der in seinen Orange-Wein eben verkosten hat lassen. Und ich gesagt, was soll ich da sagen? Wenn du es nicht kannst, musst du halt mal eine Horne aufmachen, musst die Prüf fortlaufen lassen. Der konnte damit halt gar nichts anfangen. Ne? Null, nada. Mhm. Ja. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich bin da auch noch sehr dafür.
Aber Steff, wenn ich hier bei dir im Laden bin, dann möchte ich auch nicht zum 20. Mal Primitivo trinken und zum 40. Mal Riesling, sondern ich will die Welt neu entdecken. Und da gehören solche Weine für mich auch dazu, Dinge neu zu entdecken, mal einen neuen Geschmack zu bekommen. Wenn ich riechen könnte, auch einen neuen Geruch, aber das ist halt so, wie es ist. Ich finde auch, den kann man super ein Glas, anderthalb, zwei trinken. Das ist nicht der Saufwein für den ganzen Abend, da würde ich noch einen anderen nehmen. Aber ich finde es mega spannend, weil der Geschmack, der ist halt spektakulär anders.
Total. Aber es ist genau das, was du beschreibst, Thomas. Es ist so dieses, man kauft sich für zu Hause vielleicht jetzt nicht so eine Flasche und man sitzt jetzt alleine oder irgendwie, wenn man Glück hat, zu zweit irgendwie und trinkt
ein
diese Flasche.
Glück, dass ich dich habe. Ja.
Aber es ist so, und genau, man versucht halt so in so einem Ort, hier in so einem Umfeld vielleicht einfach mal so, hey, okay, ne, man probiert halt irgendwie, man macht die Flasche auf und teilt. Und das ist ganz interessant. Und was ich nochmal zu dieser Art Stilistik von Wein sagen möchte, was ich von den WinzerInnen gelernt habe, was super spannend ist, weil die Franzosen, wo du jetzt zu Hause bist, die machen das ja vor, ne? Die schreiben nicht Chardonnay auf die Flasche, sondern Chablis. Die schreiben nicht Cabernet Sauvignon und irgendwie Merle auf die Flasche, sondern es ist Bordeaux. Es ist halt Terroir am Ende. Und die Naturweinwinzer gehen halt noch weiter. Die sagen, okay, hey, wir könnten jetzt hier irgendwie Pfalz, Rheingau, was auch immer, wir könnten eine Rebsorte, aber wir wollen, dass unser Weingut halt irgendwie schmeckbar ist. Und das schaffen diese Leute, die halt so auf so einem Niveau Naturwein produzieren, schaffen es, dass man sagt, okay, das ist ein Scheuermann, das ist ein Kissinger, das ist, und das finde ich halt ultra interessant, gerade in dieser Welt, wisst ihr, dass man einfach so gar nicht, ne, dass man einfach eher so wieder dieses, nicht für, Terroir, für die, das ist nochmal mehr als Terroir.
Finde ich super.
Das ist wie ein Koch, der, hey, man schmeckt, die Frikadelle kann nur von dem und dem Koch gemacht werden, weil der, oder das Gericht ist so, das ist so Handschrift, ist halt bei denen, wenn sie ein bisschen.
Das finde ich genial bei dieser Geschichte. Und ich habe jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Mhm. Kann man bei den Naturweinen feststellen, was das für eine Rebsorte ist? Vom Geruch und Geschmack?
Ist schwierig.
Schwierig, ne?
Ja. Das ist wirklich dann eher so Mindset, Idee, Philosophie, Handschrift, Verrücktheit Handschrift vom Winzer. Ja, genau. Ja. Absolut.
Aber was versuchen wir es anders irgendwie, weil das ist ja wirklich sehr speziell und ich glaube, da streiten sich sehr schnell, wie wir auch merken,
total,
die Geister.
Total.
Aber trotzdem, welche Situation könnte es geben, wo man sagen würde, okay, da könnte ich mir vorstellen, diesen Wein zu trinken?
Ich bin raus.
Nein, aber ne, Steff, also,
ich glaube, es ist in solchen Runden. So, irgendwie, wir sind hier irgendwie in so einer Weinrunde, wir wollen nicht, wir sind hier nicht irgendwie zum Spaß. Sondern das ist halt so ein bisschen so, wir tasten uns ran, wir erkunden neue Geschichten und genau.
Also ich kann euch sagen, was ich dazu kochen würde.
Okay, das sag mal. Doch mal.
Oder also, zum Essen.
Ja. Wenn du da reinriechst, du schaust dann an, dann riechst du nochmal rein, dann probierst.
Es klingt wie so ein Weinlied schon.
Das hat irgendwas. Ich würde dazu ein richtig tolles, warmes, quittendes Dessert machen. Das fände ich geil dazu. Oder auch vorstellbar, wild mit Quitte kombiniert.
Oh.
Guck mal, und da bekommt das Ganze
da,
schon eine Form.
Und da. Also ich meine, ich muss jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, man, ich kann ja mit solchen Weinen nichts anfangen, aber das, der ist wirklich lecker.
Mhm. Das ist echt lecker. Du, kommt der her aus der Pfalz oder aus Franken?
Ich kaufe ein P.
Ich auch für Pfalz.
Also ich glaube auch nicht, dass ein Franke sowas macht. Ich bin auch in der Pfalz. Ich bin auch in der Pfalz.
Nein, wir sind hier in Franken.
Nein.
What?
Es ist Silvana von Krämer. Das ist so der.
Der war gar nicht im Boxbeutel.
nee, genau. Und das ist.
Darf der das?
Das ist Silvana aus dem Solera-Verfahren. Das bedeutet, dass quasi verschiedene Jahrgänge miteinander küvettiert sind.
Man könnte höchstens ein bisschen an den Bittertönen festmachen. An den Bittertönen könnte man ein bisschen festmachen, den Silvana.
Ja, hier ist nie gedacht.
Aber dann ist das ein zugezogener. Das ist kein echter
Pfalz. Nein, das ist absolut, das ist ein Hardcore-Franke. Und das ist auch, der hat auch nicht viele Freunde dort, hat er mal erzählt. Genau. Aber international geht er gerade durch die Decke. Und was auch schön ist, weil genau solche Leute wie der Stefan Krämer braucht es auch, um halt auch Franken wieder aus dem Röschenschlaf zu holen. International in Kopenhagen, in Skandinavien, wo London, New York irgendwie wieder auf die Karte zu kommen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gefragter Winzer.
Wer ist das?
Stefan Krämer. David, du musst mir kurz helfen. Schau mal auf die Flasche, wo der herkommt nochmal.
Das war nicht die Flasche, das war die Toilettentür, weil das jetzt gerade irgendwie durchs Mikro gegangen ist. Aus dem Taubertal.
Taubertal, okay. Ja, danke dir.
Zwischen 10 und 50 Euro?
Ja, schon so 35.
35.
Mit Wachskapsel.
Ist schon wirklich ein Revolutionär. Wie gesagt, der ist sehr, sehr spannend. Und wenn du mal wieder daheim bist, dann besuchen wir meinen Stefan Krämer. Der ist echt ein guter Typ. Der, auch für seine Region echt was erkämpft. Genau, also Solera-Verfahren heißt verschiedene Jahrgänge miteinander küvettiert, so wie so ein Sherry. So, da kommt es aus den oberen Fässern und dann irgendwann wird es so eine Melange und es sind verschiedene Jahrgänge und es ist Silvana 100%.
Kostet richtig Geld, glaube ich, ne?
Egal. Also nein.
Nein?
Es ist genauso wie der, er müsste mehr verlangen. Aber Franken, sorry Stefan, hat auch international immer noch nicht so ein Renommee wie Rheingau oder ja, Mosel.
Die Köche so mehr als die Winzer.
Wär ich doch mal Winzer geworden.
ich wollte jetzt so viel über Ziegenhoden und Boxbeutel reden, das kann ich mir alles haken an der Stelle. Aber Dietmar, ouch, ja, eine Frage an dich.
Nee, was mit Ziegenhoden?
Weißt du, wer in Würzburg promoviert hat?
Viele.
Viele. Und einer, der in unserem Metier Wein-Podcast einen echten Namen hat.
Heiko?
Hermann.
Heiko Hermann?
Hermann. Hermann Müller-Thurgau hat in Würzburg promoviert. Also, Und Hermann Müller-Thurgau hat im Jahr 1891 den Riesling und den Silvaner gekreuzt.
Die Sau.
So, und jetzt gibt es überall in Deutschland Müller-Thurgau, der noch nie bei uns Thema war, lustigerweise, obwohl das so ein Riesending ist.
Und wo? Wo hat er das gemacht?
In Würzburg. Oder was? Gekreuzt.
Wo ist die Kreuzung das erste Mal gemacht worden?
Nicht bei euch im Weingut.
Nein.
Sag.
In deiner Küche.
In Kreuzlingen.
Die Kreuzung in Kreuzlingen.
Das habe ich wirklich, also ohne Spaß, das habe ich wirklich mal gehört, dass eben dieser besagte Herr die erste Kreuzung in die Kreuzung in der Schweiz gemacht hat.
So, und jetzt kommt nämlich unsere Lösung. Dietmar, wenn Herr Müller-Thurgau, der eigentlich nur Herr Müller hieß und Thurgau, weil er aus der Schweiz kam, dazugenommen hat, damit er einen besseren Namen hat, Müller-Thurgau, und damit so bekannt wurde, dass so viel Wein von ihm in Deutschland angebaut wird. Was hältst du davon, wenn wir eine Kreuzung machen namens Horsi Mühli?
Geil. Geil. Geil.
So, und dann werden wir bekannt. Posthum.
Geil, Horsi Mühli.
Horsi Mühli.
Dietom.
Wird es ein Naturwein oder?
Nein, das machen wir nicht.
Dietom ist auch geil, oder?
Dietom.
Dietom.
Ja.
Das klingt so brachial.
Ja. Dompti.
Dompti. Dompti, das ist der Leichte.
Ist bestimmt.
Dompti ist der Leichte und Dietom ist so der
Schwere. Ja, das ist die Granate.
Wir geben mit der Zeit, ist auch ein Piwi.
Das wäre super.
Das wäre was, ne?
Ja, ja. Wir wollen ja eh unseren eigenen Wein noch kreieren.
Stimmt, wir wollen einen eigenen Wein. Wollen wir den nicht auch zu viert machen? Mhm. Wir wollen einen Vino Vervivas Wein machen.
Genau. Was haltet ihr davon?
Geniale Idee.
Ja, wir brauchen nur noch einen Winzer, der mit uns einen Scheiß macht, da ein Etikett drauf klebt und da steht drauf in Vino Vervivas.
Ich glaube, da hat Steffi jede Menge Ideen.
Ja, und an der Mosel sind viele Steillagen.
Oh, Mosel ist toll.
Und da kommst du endlich mal in deine Steillage.
Ich mag die Mosel so sehr.
Gibt es einige Steil, es ist viel Arbeit,
Thomas. Ja, Traben.
Lass den Taschenringer daheim.
Wollen wir ein Spiel spielen? Spiele mit Dito.
Dito. Ja.
So, okay, pass auf. Das ist ganz einfach. Wir haben hier ein paar Korken. Jeder kriegt einen Korken. Und wir spielen ein Spiel.
Ich dachte, das ist Deko.
Nö. Sebi, du darfst auch.
Ja, bitte.
Bitteschön. So, wir spielen ein Spiel, das ist ein bisschen angelehnt an dein Lieblingsspiel. Weil ich dachte mir, irgendwie wäre es toll, etwas zu machen, was ich packe in den Koffer. Hat ein bisschen anders. Ja. Unser Spiel heißt Willi ist krank.
Ja.
Willi ist krank. So, das geht so. Wir machen den Korken in den Mund und zwar aber so.
Nein.
Ja.
Das war schon
ja, nee.
Andersrum schwer genug für mich.
Ja. Jetzt sagt Stefan zu mir, sozusagen mit dem Korken an den Mund erstmal.
Mein Korken Willi, ist groß.
Nicht schlucken.
Kriegt er nicht rein.
Willi ist krank. Daraufhin frage ich, was hat er denn? Und dann erfindest du eine oder erzählst mir, was für eine Krankheit er hat. Das gebe ich weiter und füge eine Krankheit hinzu. Ganz klar. Ja, hang an.
Alter, ey.
Hey, du fragst mich, Willi ist krank. Ich frage dich, was hat er denn? Dann sagst du, was er hat.
Ja. Also Willi ist krank, lass ich weg. Ne?
Nee, das sagst du.
Ja.
Aha.
Bauchweh.
Ah. Oh, weh, krank.
Aha.
Wow, weh, ja, so.
Oh, weh, krank.
Aha.
Auch, weh. Auch, weh.
Und weiß auch.
Ach, auch?
Ja.
Was
war das? Weh, ja, so.
Ah. Auch, weh und weh, ja, so.
Weh, geil.
Und? Pochen. Pochen. Steffi, du musst sagen.
Ich glaube, sie kann nicht sprechen.
Ich habe gesagt, Willi ist krank.
Hör mal, das kam mir so an. Ich muss mir den Kopfhörer aufnehmen.
Jetzt musst du fragen, was hat er denn?
Ach so, was hat er denn?
Eine neue dazu.
Reuer.
Ja, zu Stefan wir.
Stefan, Willi ist krank.
Aha.
Bauchweh, Kochen, Leere, Reuer und Ölohrentzündung.
Aha. Aha. Bauchweh,
keine Ahnung. Was? Ölohrentzündung.
Ich sabber die ganze Zeit.
Ich glaube, es reicht auch bis dahin. Dankeschön. Es ist schön, wozu man Weinkorken noch benutzen kann, oder?
Dietmar, was für ein tolles Spiel.
Ja, hast du dich endlich abgeholt.
Können wir das? Also ich liebe es. Das ist noch besser, als ich packe meinen Koffer mit Geräuschen. Ich möchte das jetzt immer spielen.
Das habe ich befürchtet.
Weil ein Korken dabei ist.
Kommen wir noch zum vierten Wein, oder?
Ja.
Kann man doch mal ein P platzieren?
Den alten noch ja nicht aus.
Ein P platzieren?
Das hat auch weh, ne?
Ein Platzieren?
Am Gaumen.
Ein P platzieren.
Ein P platzieren.
Für die nächste Region.
Ach so, ja.
Wahrscheinlich.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er. Oh, jetzt wird Thomas gleich gefragt sein, was das für eine.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass es sich jetzt. Naja, ich guck nochmal. Dass es sich um einen Rotwein handelt. Was ja in der Pfalz auch durchaus Sinn macht.
Für einen blauen Enor wäre es ein bisschen zu
groß. Wir haben ja dein Junggesellenabschied gefeiert. Und
oh,
da
hatten
wir fünf Rotweine aus Deutschland und da hatte ich aus der Pfalz mitgebracht ein Tempranillo.
Mhm. Oh.
Ist niemand drauf gekommen.
Mhm. Metzger.
Vom Metzger. Mhm. Ein Glanzstück. Mhm. Der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Aber wir erwarten jetzt auch so einiges.
Ja.
Aus der Pfalz habe ich nachher so eine gute Geschichte.
Aber erstmal, das ist so ein toller Duft, oder?
Kommt der aus der Pfalz?
Ja.
Krass.
Ich habe jetzt zwischendurch kurz mal überlegt, Stefan, ob ich euch noch so einen Piraten reinbringe, aber.
Ey, komm, ich habe Rotwein gesagt und ich habe Pfalz gesagt.
Und nur mal bereit? Einen großen Applaus.
Vielen Dank.
Es waren ungefähr 12 Klatscher zu viel, aber.
Ich glaube, würde ich jemals zum dritten Mal in eurem Podcast eingeladen werden. Ich glaube, ich würde so Piraten reinbauen. Ich habe mich jetzt echt so an die Regeln gehalten. Aber naja,
das dritte Mal ist die Moselfahrt und das vierte Mal ist Treffen bei Stefan in Frankreich.
Ja.
Aber dann, ich glaube, man muss euch jetzt ein bisschen auf Glatteis führen. Natürlich ist es ein Pfälzer, aber ich habe zwischendurch gedacht, so oh, hätte ich mal so einen
fiesen Tempranillo.
Irgendwas anderes reingebaut.
Der riecht richtig toll, der riecht richtig satt und saftig, marmeladig. Das ist so ein bisschen, wenn man so ein Kirschmarmeladenglas aufmacht, von der Oma gemacht.
Aber Gott sei Dank schmeckt es nicht so. Also nichts gegen die Oma. Weil wir hatten gestern zum Beispiel, also meine Frau und ich, wir wollten einfach einen schönen Rotwein trinken. Und wir haben eine Pulle aufgemacht. Ich sage jetzt nicht was, das wäre gemein, dem Wein gegenüber oder dem Winzer gegenüber. Aber das war wie wenn du flüssige Marmelade, Kirschmarmelade trinken würdest. Also das war gar nicht unser Ding. Es gibt bestimmt Fans solcher Weine, aber der hat wirklich alle Aromen. Der hat ein Bouquet, das hat ein Füllhorn an Aromen, aber ist geil zum Trinken. Der macht richtig Spaß zum Trinken.
So, dann gibt es einmal, bevor wir trinken, einfach einen Trinkspruch von mir noch einmal. Und ich würde sagen, ich überlege gerade, ich habe hier einiges, weil auch Sebastian E. Merget hier anwesend ist. Und er der Meister im Karlauern ist. Und wenn man auf seiner Instagram-Seite ist, jeden Freitag gibt es dort den Karlauer des Tages. Es ist immer wieder faszinierend.
Das ist der Flachwitz-Freitag.
Der Flachwitz-Freitag.
Ich liebe es. Und ich bin richtig sauer, wenn er ausfällt.
Ja. Weil darum in seinen Namen, in seinen Namen ein Flachwitz. Ja. Übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das nur am Rande. Oh, Sebastian.
Salut.
Darf ich, bevor wir was zum Wein sagen, kurz die Trinktemperaturfrage stellen?
Ja.
Weil ich habe.
Der ist sehr kühl, ne?
Ich habe nämlich immer dieses Thema Rotwein, Trinktemperatur. Ich habe schon mal in einem Restaurant den Kellner total angemaunt, weil ich meinte, oh, so ein kaltes Ding, was soll denn das? Hol den nicht aus dem Keller, ich will den gerne warm trinken. Und er sagte, so gehört er aber. Ja. Waren wir uns nicht ganz einig, ob er so gehört oder nicht? Bei Weißwein ist es ein bisschen einfacher. Wie ist es bei Rotwein?
Das ist eine super gute Frage und es ist auch so total Geschmackssache. Voll. So, und wenn du sagst, ey, du möchtest lieber irgendwie Zimmertemperatur, was ja auch ein doofes Wort ist, weil das kommt aus einer Zeit, wo es keine Heizungen gab. Also Zimmertemperatur ist eigentlich kommt aus einer Zeit, wo die Zimmer noch kühler waren.
Ach so, nicht mein Zimmer.
Nicht dein Wohnzimmer, nein. Genau. Und ich finde es auch voll okay, aber wenn man eigentlich. Also ich mag es auch ein bisschen kühler und ich finde, David hat es hier großartig temperiert. Der bringt hier gerade den perfekt temperiertesten Rotwein auf den Tisch.
Da wir den gerade noch unter der Achsel, ne? Habe ich gesehen.
Und wenn Rotwein zu, weil der hat auch eine Komplexität, der hat auch ein bisschen Alkohol. Wenn es zu warm wird, dann ist es so brandig, dann schmeckt der Alkohol so sehr stark. Man hat gar nicht so diese Frucht und man kann nicht so irgendwie was entdecken. Und ich finde auch jetzt hier, gerade wenn der Wein ein bisschen kühler ist, man kann den jetzt schwenken. Der Raum ist relativ warm, man kann den auch vielleicht so ein bisschen so kurz anwärmen. Aber es ist halt total schön, mit dem auf die Reise zu gehen, so den zu entwickeln, dass der wärmer wird, der erzählt die Geschichten viel mehr als ein Weißwein. Und deswegen bin ich immer Fan davon, das irgendwie kühler auszuschenken. Aber ja, es gibt viele Leute, die halt immer noch sagen, ja, der Wein muss irgendwie so Zimmertemperatur, also so warm sein. Und dann, ja, es ist Geschmackssache. Also wir wollen ja gar nicht jemanden irgendwie hier degradieren oder was auch immer. So muss es getrunken werden. Das ist kompletter Quatsch. Also ich liebe das einfach ein bisschen kühler. Und es wird halt total schnell warm und man kann das halt schön entwickeln. Aber ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen so, hey, wir wollen das ein bisschen wärmer. So. Aber ich meine, Frankreich, Portugal, Italien, ne, da hast du halt Länder, die eh ein bisschen wärmer sind, die den Rotwein schon kühlen. Das ist halt total normal.
Also wir haben wirklich auch einen netten Abend bei uns auf der Terrasse gehabt und im Hochsommer wird es halt schon wirklich richtig warm. Also wir hatten abends noch wirklich 38, 39 Grad auf der Terrasse und dann haben wir wirklich mal absichtlich die Weine eingekühlt, also wirklich richtig runtergekühlt auf 4 Grad, die Rotweine, weil wir dann gesagt haben, wir haben bestimmt später Bock auf Rotwein. Und dann habe ich ihm gesagt, so Leute, der Temperatur angemessen haben wir die jetzt einmal runtergekühlt und wir waren alle. Wir haben 3 verschiedene Rotweine getrunken. Wir waren von allen auch kalt begeistert. Normal trinkt man die warm, also wie man es halt gewohnt ist. Aber aufgrund der Temperaturen ist es halt richtig Spaß gemacht.
Bei 38 also, Grad schlägt er ja auch schon Blasen sonst.
aber bei Spätburgunder weiß man ja eigentlich im Grunde genommen eh, das kann man eh kühler trinken.
Ja.
Stefan und ich, wir haben uns gerade schon mal ein bisschen insgeheim so ein bisschen versucht, mal so abzusprechen, was es sein kann. Also wir sind beide
auf Cuvée.
Ja, ich hatte auch vorhin mal kurz gedacht, vielleicht, also blaufränkisch könnte es auch sein, so ein bisschen in Richtung St. Laurent.
Ja, haben wir in der Pfalz jetzt gerade auch.
So ein bisschen in die Gegend, aber ich denke auch, es ist ein Cuvée.
Also. Erstmal spannender, glaube ich, ist es so, den Jahrgang zu erkennen. Hm. Also, wenn ihr reinriecht, ihr habt ja so ein bisschen was Gereiftes, ne? Das ist jetzt nicht so super jugendlich und hey, hier bin ich. Hm. Sondern es ist so ein bisschen so ein Teenager, würde ich mal sagen. Der hat so ein bisschen so reife Noten. Was glaubt ihr, welcher Jahrgang das ist?
Teenager? Du meinst in der Pubertät?
Egal. Also vom Wein her ist es ja nicht so mega jugendlich, ist aber auch nicht alt. Aber du hast so gewisse reife Noten.
2020.
2020?
18.
Ja, 18.
Also wie sie guckt, war es auch falsch mit 2020.
15, was sagt das Publikum?
15 ist so.
17.
17, okay.
16. Wer hat 16 gesagt?
16? Anni.
Okay, fantastisch. 2016, das ist schon spannend.
Hey. Du darfst das Glas austrinken.
Und ich finde es halt cool, weil man immer sagt, so ja, Deutschland ist so Weißweinland und irgendwie kann kein Rotwein. Ich glaube, es ist eine Generation unserer Eltern immer noch mehr verhaftet. So ja, Deutschland kann kein Rotwein und wer dann an der A und bla bla bla. Aber Deutschland, man kann sowohl auch
mittlerweile wirklich sehr. Und das, man merkt ja durchaus auch, dass es wärmer wird in unseren Regionen. Die Weinanbaugebiete rutschen auch ein bisschen höher. Mittlerweile, wir hatten ja damals mit Lars Jessen ja, der hat uns ja die Aufgabe damals gestellt, Weinanbaugebiete nördlich des 52. Breitengrades.
Mhm.
Und da ist man dann doch schon überrascht, was es
total spannend.
Bei Weinen so gibt.
Es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, die Norddeutsche Weinstraße. Habe ich das damals im Rausch auch erzählt?
Ist das die an der Landesstraße?
Ich erinnere mich nicht.
Und zwar war ich in Oldenburg bei einem Freund.
Hast du erzählt, ja.
Habe ich erzählt, ne?
Aber erzähl ruhig nochmal.
Und dieser Mann hat einen Weinberg und unter der Autobahnbrücke irgendwo mitten im da gibt es einen Teil, wo durch Oldenburg führt. Der hatte seine Weinberge, der macht 100 Flaschen im Jahr. Also damals ist es auch schon ein paar Jahre her. Und er hat sich den Begriff die Norddeutsche Weinstraße schützen lassen. Das ist die Geschichte. Und der Wein, den er da gemacht hat, der war wirklich nicht schlecht. Die Flasche hat auch, es gab noch 100 Stück und eine hat 100 Euro gekostet. Er hat sie mir geschenkt, bin ich auch noch sehr dankbar dafür und ich habe es noch nicht getrunken.
Oh. Der Solaris von Lars Jessen kam sogar vom Plöner See in Schleswig-Holstein.
Und von mir.
Und von dir. Und er schmeckte gar nicht so weit weg wie so ein guter Bacchus aus Franken. Das hat mich wirklich überrascht. Hätte ich meinem eigenen Heimatland nicht zugehört.
Und für die, die es nicht wissen, auch hier in Hamburg gibt es mittlerweile wieder einen Weinberg. Nämlich direkt bei den Landungsbrücken oben, unterhalb von der Bismarck-Statue. Dieser Wein wird nur, soweit meines Erachtens, müsste Steff auch gleich, aber vielleicht weißt du das auch, eigentlich dann für Staatsgäste am Rathaus verköstigt. Und glücklicherweise kriegen nur die das zu trinken.
Stell dir das vor, da singen die God Save the King und schenken diese Plörre aus. Das ist unglaublich.
Ja, aber sagen Sie wieder, Gott sei
Dank. Vielleicht ist ja gar keine Blöre.
Doch, ist es. Aber hier, da sind wir in Hamburg sehr stolz drauf, auf diesen komischen Berg. Ich verstehe es nicht. Kurz nochmal in die Pfalz. Ich wollte ja etwas erzählen. In der Pfalz findet ja das größte Weinfest der Welt statt. Das allergrößte Weinfest der Welt. Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim.
Auf, ihr Brüder in die Pfalz, wo die Mutter mit der Wasch auf dem Marktplatz steht. Kennen Sie es nicht?
Nee, singen. Aber es wäre Zeit, es zu singen.
Singt ihr mit? Ja, kennst du es? Ich bin kein Sänger, ne? Also ich gebe mir Mühe. Ne? Das Lied geht so: Auf, ihr Brüder, in die Pfalz, wo die Mutter mit der Wurst auf dem Marktplatz steht. Nicht umsonst hat sie einen dicken Hals, weil sie schreit, ja, schreit, bis ihr die Luft ausgeht. Beider weiß ich.
Sehr schön. Aber Stefan, wo wir schon mal dabei sind, du hast ja was versprochen gehabt. Deswegen sitzen wir ja alle hier.
Er weiß es noch nicht mehr.
Er weiß es nur nicht mehr, aber mittlerweile weiß es ja wieder. Du wolltest also Leute, was ganz Besonderes
mit uns machen. Ich muss da mal kurz einhaken. ich bin natürlich, ich habe AHDS, bin auch sehr vergesslich. Und die zwei haben mich wirklich mit Alkohol
ist doch gar nicht wahr.
Niedergemäht.
Überhaupt?
Ich habe 3 ganze Flaschen Bacchus alleine getrunken.
Ja, entschuldige mal, aber wir waren ja nicht an deinem Tisch. Du warst ja hinter
der Kamera. Ihr wart sehr wohl an meinem Tisch.
Es war remote.
Nur weil man euch nicht anfassen kann, wart ihr trotzdem da.
Aber wir haben dich nachgeschlägt.
Also was hab ich erzählt?
Wir konnten ja nicht einschenken. Was hat er erzählt?
Er hat gesagt, er möchte speziell das, was du eingangs ja schon erzählt hast, mit Stefanie zusammen und uns einen wundervollen Tischerrückenabend machen. Ja,
das müssen wir in der Zugabe machen, weil dafür müssen alle Tische leergeräumt werden, alle Gläser runter, weil wir Tische heben. Und wenn wir Tische heben, fallen Gläser, wenn sie draufstehen.
Nee, das wäre schade.
Deshalb machen wir das nach dem Schlusswort. Und
ich verstehe.
Werden
und nur haben. Dieses Glas.
Was heißt denn Tische Weinglas? Heben?
Tische heben. Was heißt Tische heben? Völlig, Steffi, was heißt
völlig
Tische
harmlos.
Heben?
Völlig harmlos.
Völlig harmlos, Steffi. Dein Steffi. Laden wird nachher zerlegt sein, aber das ist alles völlig harmlos.
Steffi, sei mal kreativ. Was könnte Tische heben heißen?
Aber
Ja.
Stärke zu beweisen?
Nein. Das ist einfach sehr amüsant.
So wie Armdrücken oder was?
Nein.
Wir sind selber gespannt.
Okay. Ja.
Also es ist wirklich ein tolles Lied, was wir wirklich, seitdem ich auf Weinfeste gehe, also nicht mehr an der Hand von Mama und Papa, sondern alleine, machen wir oder singen wir oder tun wir dieses Lied. Wir tun dieses Lied. Ja. Und das macht total Spaß, wirklich. Und man kann Varianten einbauen ohne Ende. Und es ist wirklich wunderschön. Und es bleibt auf jeden Fall haften.
Und um uns zumindest ein bisschen einzustimmen, weil wir auch gesagt haben, wir machen ja hier einen kleinen Gesangesabend ja auch mit Weinliedern. Aus Regionen ist immer ein bisschen schwierig, weil die kennt man alle nicht. Aber deswegen greife ich gerne aus meinem Heimatland zurück. Weil da gibt es besonders viele Heurigen und dementsprechend auch ganz viele Songs.
Dietmar kommt aus Österreich, weil die es nicht wissen.
Dankeschön. Vielen Dank. Was ich sagen möchte ist...
Und aus Bremerhaven, aber das ist was anderes.
Das nächste Lied kommt von einem sehr bekannten Sänger, den alle kennen.
Falco.
Nein.
Stefan Marquardt?
Ja, man könnte es ahnen, vom Äußerlichen her gesehen, fast. Aber dieses Lied... Wir kennen es eigentlich alle und es beschreibt eigentlich auch diese schöne Institution von Steffs Weinladen.
Nein!
Darf ich bitte?
Oh, das ist ZDF live, glaube ich.
Macht nichts. Ihr könnt im Refrain alle mitsingen.
Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim.
Peter Alexander.
Die Kremesfrau fegt das Trottoir von dem Laden. Ihr Mann trägt die Obstkiste.
Die Musik hat er vorbereitet, da bin ich unschuldig.
Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde. Ja. Viele gehen nicht gleich nach Hause.
Wir.
Denn drüben klingt aus einer offenen Tür Musik auf.
Und jetzt alle. 2, 4.
Die kleine Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was Leben so bedeutet. Dort in der Kneipe in unserer Straße,
jetzt aber,
da fragt dich keiner, was du hast oder bist.
Jawohl, so, das für dich, meine liebe
Sehr gut. Guter Song.
Wenn es Weinlieder gibt, dann noch die, bitteschön, aus Österreich.
Oh, Dietmar, wir driften richtig ab ins Volkstümliche. Alter Schwede.
Ja,
Wahnsinn.
Oder ich wache auch am Nachmittag.
Ich wache auch am Nachmittag.
Kennst du nicht?
Ach so, das ist morgen, fange ich ein neues Leben an. Das ist aber
ja, genau.
Also, mir passiert
aber übrigens, du bist echt gemein. Dieses Lied verfolgt mich seit...
Toll, seit Lucky.
Nicht seit Lucky, sondern seit meinem Abitur.
Ehrlich?
Das singe ich seit meinem Abitur.
Was,
ich habe mich selbst ich habe mich immer selbst am Klavier begleitet. Und das habe ich auch in Soloprogrammen
gemacht. Gab's das in den 60ern schon?
Nicht nett.
Was sind Männer ohne Bart, Mädchen?
Okay, jetzt müsst ihr es auch singen, weil ich kenne es nicht. Didi, ja. Stefanie, jetzt müsst ihr das auch singen, also, weil ich kenn's.
Also, es ist von der EAV, ersten allgemeinen Verunsicherung. Ich wach auf am Nachmittag,
der Sodbrand ist enorm.
Jo, gestern war ich wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Pilzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergeb, schwör ich mir ferngesteuert, sofern den Tag ich überlebe, es wird nie mehr gefeiert. Weil morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen, oder zumindest irgendwann, fang ich wieder ein neues Leben an.
Und so weiter.
Und so weiter. Und so weiter. Unglaublich, dieses Lied verfolgt mich tatsächlich.
Und also auf den Tod, der Zeit. Franz und auf den Ferdinand. Ne?
Jo.
Apropos, du wolltest uns doch...
Wir waren mit dem Wein auch nicht ganz fertig.
Richtig.
Wir müssen doch über Campi reden gleich.
Über Campi?
Okay. Über Campi. Du wolltest uns mit Campi zusammenbringen.
Den rufen wir dann gleich
an. Du nennst ihn ja Campi.
Ja.
Also für alle, die es noch nicht gehört haben, der Mann heißt in Wahrheit in Deutschland Campino.
Nee, der heißt in Wahrheit...
Anders.
Andreas Frege.
Andreas Frege, so.
Aber machen wir gleich. Machen wir erstmal den Wein fertig.
Ja.
Okay, genau. Wir haben jetzt hier einen Rotwein aus der Pfalz. Beim nächsten Mal bringe ich euch ein paar Piraten rein. Aber hier sind wir tatsächlich in der Pfalz. 2016er Rouge von Scheuermann. Und das ist auch so spannend, weil Gabriel und Simon, zwei Brüder, die haben das Weingut übernommen von ihrem Vater und der Vater hat eher auch so Fasswein, so ein bisschen wie dein Vater, mein Lieber, ne? Hat nicht so wirklich, also schon Liebe in den Weinberg gesteckt, aber jetzt nicht unter eigenem Label irgendwie Weine verkauft und versucht zu vermarkten. Hat so Fasswein, hat irgendwie Weinberge verpachtet an andere und so weiter. Und die Jungs haben das vor 10 Jahren übernommen, also 2015 war irgendwie erster Jahrgang. Und die haben jetzt nicht so ein fancy Weingut geerbt, keine Historie, keine Flaschen, die mussten das irgendwie selber lernen. Und der Gabriel war letzte Woche da und der Typ ist 30 Jahre alt und hat schon so einen Plan. Und die Weine sind einfach so unfassbar großartig.
Hammer.
Und Hammer. Er ist in Niederkirchen in der Pfalz, also Niederkirchen ist ja so mittelhart, also ne, Deidesheim, Niederkirchen ist nicht so weit weg, also eher so im Norden. Und der hat einfach eine Wahnsinnsenergie und irgendwie großartige Ideen von Wein. Und wie gesagt, es ist nicht schön bei dem zu Hause. Das ist noch echt so Terrakotta, Gelb, irgendwie Fassade. Die haben sich irgendwie aus dieser Maschinenhalle einen Weinkeller irgendwie gebaut. Und mich faszinieren einfach diese Menschen, die einfach aus Liebe und ganz viel Emotionen und Leidenschaft sowas Tolles machen. Und Scheuermann, mittlerweile voll die Institution, 70% exportieren sie. Also Skandinavien feiert die Weine extrem. Und genau, wir haben das.
Grundsätzlich sehr dankbare,
total
alkoholische Abnehmer.
Ja, weil die er auch Weine macht, die man auch dann, ja, er macht auch Grauburgunder, Weißburgunder, die einfach ein bisschen mehr Tiefe haben. Genau, und wir sind zum Glück irgendwie dürfen diesen Wein auch haben. Aber das ist wirklich? Übrigens, das gibt's nicht mehr. Also es ist ein Cabernet Sauvignon.
Wow.
Reiner Cabernet Sauvignon.
Echt?
Genau.
Echt? Keine
Und wow. 2016 ist der letzte Jahrgang. Also es ist der letzte Wein, den gibt es so in der Form nicht mehr, weil auch so junge WinzerInnen müssen halt auch gucken, wo sie halt bleiben. Und genau, und fokussieren sich jetzt gerade auf den Riesling und auf die Burgundersorten. Ja. Also Weißburgunder, Chardonnay ist noch so sehr speziell. Pinot Noir. Und das ist so, hat der Großvater gepflanzt. Und ich finde es einfach großartig.
Das ist toll. Also wirklich, seitdem ich Gast bei mir in meiner eigenen Folge sein durfte, halt so, und wir 5 Rotweine aus Deutschland verkaufen, muss ich wirklich gestehen, also der deutsche Rotwein holt echt enorm auf. Und das ist was ganz Faszinierendes, dass man gar nicht so weit blicken muss, um im Grunde genommen eine schöne Rotweinflasche auf dem Tisch zu haben.
Total.
Also alle Achtung. Alle Achtung. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker.
Wir haben noch einiges vor heute Abend, deshalb lasst uns doch mal abstimmen, jetzt wo wir 4 Weine durch haben.
Ja, oh ja.
Also wir wissen ja, alle 4 waren sensationell. Aber lasst uns doch mal ein Applausometer machen. Das gab es doch mal bei Wetten, dass oder so. Was ihr von den 4...
Ja!
Prosit.
Entschuldigung.
Ein Prosit. Ein Prosit. Ja, okay.
Gesundheit, Stefan. Bitte? Gesundheit, Stefan. Dankeschön. Wir pegeln das runter im Nachhinein.
Danke.
Entschuldigung.
Bitte? Der arme Mann hört nichts mehr. Der hat die Kopfhörer aufgehabt. So, Steffi, vielen, vielen Dank für diese vier Weine. Das lohnt sich, in einen Weinladen zu gehen für eine Sendung. Also,
nicht nur für die Sendung.
Wir kommen morgen wieder.
Sehr schön, ich freue mich.
Wir hatten vier Weine. Applaudiert mal, wie ihr es nacheinander fandet, welcher der beste war. Wir haben angefangen mit Maxi Knebel von der Mosel. Erinnert ihr euch? Wie war er? Klang gut. Rheinhessen, Philipp Wittmann. Okay, Wittmann vor Knebel. Der dritte war Stefan Krämer aus Franken.
Ich muss es jetzt immer ausgleichen.
Falls das im Ton nicht zu hören ist, es war relativ ruhig im Saal, aber Steffi ist komplett ausgeflippt, hat sich kurzzeitig ausgezogen, hat einmal alles von sich gegeben.
Bilder auf Instagram.
Findet ihr nicht? Seit du dich nicht ausgezogen hast bei Meta,
hallo?
Machen wir keine Nacktfotos.
Ja, ein ganz tolles Bild.
Du warst kreiert. Nicht nackt.
Ich war nackt.
Du hast den Leuten 2 Stunden lang versprochen, dass du dich ausziehst.
Ich habe ein tolles Foto gepostet.
So.
Nein. Entschuldige, es gab ein. Hast du das nicht gesehen?
Nicht auf Insta. Privat. Ja,
natürlich
privat
auf Insta. Ich hatte meinen stählernen Body.
Dietmar, privat.
Es war zwar nur mein Kopf drauf projiziert. Das ist mag sein, dass es nicht mein Body war, aber es sah gut aus.
Privat schickst du mir es öfter, aber auf Insta war es nicht. So, Vierter. Wir sind in der.
Du schickst mir ja keine.
Entschuldigung. Willst du? Ja, okay. Vierter, wir waren in der Pfalz bei den Gebrüdern Scheuermann mit dem Cabernet Sauvignon, der rote, den ihr teilweise noch im Glas habt. Wie war der? Ja!
Obwohl, jetzt muss man einfach nur eins noch sagen. Das eine, der letzte ist halt ein roter. Das andere sind ja weiße in dem Sinne. Ne? Und dementsprechend.
Ich glaube, Krämer hat gewonnen. Ja.
Das gab ja früher bei der Mini-Playback-Show, haben sie ja immer gesagt, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja. So. Und so war es doch heute, gell? Alle waren Sieger.
Außergewöhnlich, die waren, muss ich sagen.
Eben noch in der Flasche, jetzt in unserem Glas.
Ja, jetzt hier unsere.
Genau. So. Zungenbrecher? Möchtest du einen Zungenbrecher machen?
Okay, gerne.
Ihr kennt es, eine schlimme, gemeine, fiese Tradition. Am Ende, wenn der Alkohol am meisten wirkt, dann spielen wir noch einmal den Zungenbrecher.
Ich muss aufs Klo.
In der Pause kannst du so nicht.
Dietmar, willst du einfach anfangen mit der 1?
Okay, wow. Mit der 1. Och, du bist so
ist,
ein...
Ja, ist kurz, ich weiß.
Oh, das ist die Rache, ne? Für die anderen Male. Ja. Nach dem vierten Glas.
Jetzt viel. Sofort lesen, nicht erst studieren.
Mit geschlossenen Augen studiere ich nicht. In den dichten, dunklen Fichten, da sitzen die dicken Dichter und dichten Gedichte über Fichten. Die dicken Dichter dichten in den Fichten über Fichten und richten ihre Blicke auf die fernen Lichter, die zwischen den grünen Nadeln bricht. Und während sie dichten über Fichten in den dichten, dunklen Fichten, da rauschen die Bäume und flüstern Geschichten, die dichten Dichter dichten und vernichten die Stille in den Fichten.
Na bitte!
Wow.
Wer ist nächstes?
Ich hab was Fränkisches und was Wienerisches noch.
Überleg.
Warte mal, dann lassen wir doch mal die Weinprinzessin Fränkisch sprechen. Das ist die 2.
Oh, das ist das
fies, ist fies.
In Franken franscht Fleisch, finnerische Fleischer, freische Fleischbrühe, fängen flüssig, für morgens feit sich fränkische Frauen, die frischen Fleischer, frecken frischen fränkisch Fleisch, verlocken Fleisch, frammi Größen in fränkische Fleisch.
Wow! Wie immer, unsere Judith Rakers. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ne? Wie viel haben wir noch?
Stefan, ich habe ja noch einen über.
Ja, du hast noch einen über. Willst du deinen erstmal verraten?
Steffi, kannst du Wienerisch?
Frühlehrend, ja.
Sechs zerquetschte Zwetschgenknödeln und sechs zerquetschte Zwetschgenknödeln sind 12 zerquetschte Zwetschgenknödeln.
Bist du betrunken oder hast du es in Deutsch übersetzt? So, kannst du nochmal, du bist Österreicher, kannst du dir nochmal auf Wienerisch?
Sechs zerquetschte Zwetschgenknödel und sechs zerquetschte Zwetschgenknödel sind 12 zerquetschte Zwetschgenknödel.
So.
Okay, wow. So.
Also ich meine, ich kann ja nicht lesen. Ne? Also weil ich habe das ja verpasst, habe ich ja in der letzten Sendung erklärt. Ich lese nicht, ich schreibe lieber.
Okay.
Und ich würde gerne ein Gedicht von meiner Oma vorlesen.
Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne.
Könnt ihr Burisch?
Ja.
Ja, also. Also nicht Bisselstabig, sondern wie die Wiesel durch den Kopf hat, das machen wir heute nicht. Sondern es geht um eine Zimmerpflanze, als die Oma zu uns nach Hause kam und ich bin mit der Pflanze durchs Wohnzimmer gelaufen und dann sagt die Oma, Buh, Pflanze, sagt er zu mir, Buh, da verdürrt er dir und dort verdürrt er dir. Und da wird er auch verdürren.
Und noch einmal? Natürlich! Sehr schön! Und nun für dich, Thomas. Es ist nur ein Satz.
Was?
Ja, aber den musst du nur 10-mal hintereinander schnell sprechen. Und zwar schnell sprechen.
Das ist nicht dein Ernst.
Die Seite.
Willi Milovic, 10-mal schnell hintereinander sagen.
Ja.
Was?
Nur Willi Milovic.
Willi Milovic. Okay. Das war ein sehr sympathischer Mann.
Den Satz kriegst du irgendwann, oder den Namen kriegst du irgendwann nochmal vor dem ersten Glas.
Willi Milovic.
So ähnlich wie Hirsch heißt mein Vater.
Genau.
Wow.
Sehr schön.
Gut, wir sind soweit.
Wir sind soweit, die Tische zu räumen.
Ich habe noch was Wichtiges zu sagen.
Ja, bitte.
Also, ich hoffe, die ganze Welt hört zu. Und wenn die ganze Welt nicht zuhören sollte, sorgt dafür, egal wer zuhört, dass es in der ganzen Welt verbreitet wird. Die deutschen Weinfeste werden immer schwächer, weil die Jugend ausbleibt. Warum bleibt die Jugend aus? Die Jugend bleibt aus, weil es mittlerweile fast keine Shoppen mehr, also sprich einem Viertelliter Wein im Glas, unter 5,50, 6 Euro gibt. Natürlich müssen die Winzer Geld verdienen und selbst das ist für viele Winzer noch zu wenig. Deswegen plädiere ich dafür, dass wirklich der Staat sich des Ganzen annimmt, um wirklich die Winzer zu schützen, die Winzer zu ehren und die jungen Menschen wieder auf die Weinfeste bringt und alle Shoppen, die dort getrunken werden, mit 50% vom Staat subventioniert werden. Oh. Ich meine, es gibt ja auch die gute deutsche Schulmilch, ja, die mit keine Ahnung wie viel finanziert wird. Und ich finde, der Wein hat es allemal verdient.
So ist es, Stefan. Ja. Wir machen jetzt die klassischen 5 letzten Worte und danach werden wir gleich die Tische heben. Wir räumen schnell die Tische gleich leer und dann heben wir hier gemeinsam Tische.
Ja.
Das heißt, die Sendung endet heute nicht mit dem letzten Wort, sondern sie geht noch weiter mit dem fröhlichen Tischeheben.
Richtig.
Quarkfee, Weinprinzessin, deine letzten Worte bitte.
Oh Gott, damit hat er nicht gerechnet.
Ja.
Das reicht schon.
Gut, meine letzten Worte. Ich bin so froh, dass wir das wirklich gemacht haben, was du im Brass gesagt hast, Stefan, als du vollkommen willenlos nach 3 Flaschen warst, dass wir heute wieder hier sind. Es ist so schön, dich heute persönlich in live in 3D gesehen zu haben, dass wir es mit Publikum bei Steffi machen konnten. Da bin ich schon bei Steffi. Steffi, danke für diese 4 Weine. Also die waren fast alle mega. Und vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Danke, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Es ist so toll, bei dir im Laden zu sein und hier dieses Erlebnis zu haben. Ich glaube, wir kommen bald wieder mit einer Weihnachtsfolge. Du bist dran.
Dankeschön. Ich halte mich einfach nur kurz. Dankeschön. Es ist einfach eine Freude, seit wir diesen Podcast machen, immer wieder mit so wundervollen Menschen zusammenzukommen. Ich freue mich einfach, dass vor allem jetzt hier auch noch ganz viele Menschen zu uns gestoßen sind und das mittlerweile schon, so kann ich es nennen, auch mittlerweile schon eine enge Verbundenheit mit Steff auch aufgebaut wird und seit neuestem auch mit Stefan, weil wir bald in Frankreich sind.
Nein, Einladung steht.
Die Einladung steht. Nein, ich freue mich einfach wirklich wahnsinnig. Es macht einen großen Spaß, eine große Freude, über die Traube im Grunde immer wieder zusammenzukommen. Und das ist das, was Kulinarik kann, sowohl vom Herd als auch von der Flasche, ja, sondern von der Traube, dass man sich zusammenfindet und einfach einen tollen Abend genießt. Es waren doch ein paar mehr Sätze, aber vielen Dank. Jetzt seid ihr dran.
Aber ich habe als Hausherrin ja das letzte Wort hier, ja, oder nicht?
Ich wollte gerade sagen, Ladies first, aber okay, auch das letzte Wort, klar, ja, verstehe ich.
Nee, dann mach du es.
Liebe Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank für das geile Spargel-T-Shirt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr alle da wart. Echt schön, finde ich super. Und ich kann einfach nur sagen, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, bleibt ein Trottel sein Leben lang. Prost!
Also ich kann nur sagen, Didi, Thomas, ihr seid echt gute Typen und es macht immer total viel Spaß und ihr kommt hier rein und mit so einer Sonnenschein-Attitüde und irgendwie behaltet euch das bei und ja, ihr seid wirklich toll und danke, dass ihr hier seid und das gemacht habt mit uns heute. Vielen Dank.
Es müssen jetzt wirklich auch alle mitsingen. Alle nicht nur mitsingen, sondern mitmachen. Genau. Ja. Singen und natürlich Aktion dabei. Ne? Also wir, der Tisch hier, macht alles vor und ihr macht einfach nach. Und Stuhl ist gleich Bank. Ja? Ich versuche so wenig Fränkisch wie möglich einzubauen, dass ihr alle mich verstehen könnt. Ja, nüchtern bin ich ja leider noch. Also kriegen wir hin. Ja? Gut.
Was ist denn diesmal falsch gelaufen?
Das war jetzt aber nicht on, oder?
Doch.
Ja, natürlich. Ja.
Okay, also, wir heben alle die Hände in die Höhe, mal ein bisschen locker machen. Ja? Und es singen gleich alle mit. Es geht ganz einfach, wirklich. Und Hand auf den Tisch, tralalalala, Hand auf den Tisch, tralalalala. Und die andere Hand, tralalalala. Hand unter den Tisch, tralalalala. Hand unter den Tisch, tralalalala. Und die andere Hand, tralalalala. Und die andere Hand, tralalalala. Euch hochheb, tralalalala. Euch hochheb, tralalalala. Knie auf Stuhl, tralalalala. Knie auf Stuhl, tralalalala. Und das andere A, tralalalala. Fuß auf Stuhl, tralalalala. Fuß auf Stuhl, tralalalala. Und dann, tralalalala. Und dann, tralalalala. Tisch hochheb, tralalalala. Tisch hochheb, tralalalala. Hand zum Glas, tralalalala. Hand zum Glas, tralalalala. Unterm Brust, tralalalala. Unterm Brust, tralalala. Ein Prosit, Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit.
Glas auf den Tisch, Glas auf den Tisch, tra la 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 la. Glas auf den Tisch, Glas auf den Tisch, tra la la la. Tisch auf den Tisch, auf den Boot, tra la 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 la. Tisch auf den Boot, Tisch auf den Boot, tra la la la. Knie auf Stuhl, tra la la la. Und den anderen auch, und den anderen auch, tra la 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 la. Und den anderen auch, und den anderen auch, tra la la la.
Euch auf dem Stuhl,
euch auf dem Stuhl, tra la 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 la. Euch auf dem Stuhl, euch auf dem Stuhl, tra la la la.
Hand zum Glas,
Hand zum Glas, tra la 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 la. Hand zum Glas, tra la la la.
Ein Prosit, ein Prosit.
Ein Prosit, der Gemütlichkeit.
Das war's auch schon.
Prost! Ja.
Super.
Alter, sind deine Tische schwer.
Ey, super.
Das sind gusseiserne Tische gewesen.
Sehr schön. Das waren auf jeden Fall die zwei schwersten Tische, die ich je gehoben habe.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.